Herzlich willkommen zu Hart Unfair mit Anna Duschime
und Yelda Türkmen
und Ari Crispan
und unserem wunderbaren Gast Thilo Jung. Hallo Thilo.
Gast.
Das ist sehr sympathisch, wenn man direkt schon jemanden berichtigt.
Das kommt immer sehr gut an.
Ja, die Leute denken jetzt, dass ich irgendwie eine Tüte im Mund habe oder so.
Weißt Gast. Du? Nein, Gast. Gast.
Der Gast mit Gras.
Weißt du? Gast. Oh, so heißt die Folge. Der Gast mit Gras.
Vielen Dank, dass du hier bist, Thilo.
Ja.
Für vielleicht die eine Person, die bei unseren Millionen von ZuhörerInnen dich nicht kennt, beschreibe ich dich kurz. Du bist der Typ, der vor etlichen Jahren damit aufgefallen ist, dass er auf der Bundespressekonferenz, während der Bundespressekonferenz unangenehme Fragen gestellt hat. Das hat dich zu großer Bekanntschaft gebracht und seitdem führst du eigentlich hauptberuflich Interviews mit Politikern, oder? Kann man das so sagen?
Aber nicht auf der Bundes- oder in der
Nein, genau. Du hast dir jetzt so ein Imperium aufgebaut an verschiedensten Arten von Interviewshows. Es gibt einen Podcast, es gibt einen YouTube-Channel.
Ja.
Mit Partnern machst du das auch zusammen.
Wir sind nicht allein, genauso wie ihr.
Ja. Jung und naiv, so hat es angefangen. Und,
so heißt es eigentlich immer noch.
Heißt es immer noch, ja.
Wir haben mit Interviews angefangen, dann kam die komische Bundespressekonferenz, dann kam andere Podcasts dazu und ja.
Sag mal, ich fände es cool, wenn Thilo erzählt, so wie kam es denn dazu? Weil das habe ich mich schon die ganze Zeit gefragt.
Aber was kam zu was? Bundespressekonferenz oder die ganze
wie
Show?
Hast du überhaupt mit Jung und Naiv angefangen? So, was war das Problem, was du sozusagen damit lösen wolltest? Mm. Direkt eingestiegen, let's go.
Ist lustigerweise fast genau 8 Jahre her.
Auf den Tag genau? Ist das ein Jubiläum, was wir heute vielleicht feiern können?
Nee, nein. Ich glaube Ende Februar lief die erste Folge. Oh. Aber 8 Jahre im Groben und Ganzen. Und ich hatte während meines Studiums nebenbei gemodelt.
Okay.
Aber jetzt hier nicht Laufsteg oder so, obwohl einmal war das auch, aber ich bin ja dafür zu klein. Aber ich habe Werbung gemacht.
Okay.
So Fernsehwerbung und ich hatte mal
Taco-Werbung. Das muss ich, darf ich das kurz erzählen?
Taco, die Schuhmarke Taco.
Nein, Taco.
Woher weißt du davon?
Das hast du mir mal erzählt.
Und im Hintergrundgespräch.
Ich habe auch das Video gesehen. Taco ist nämlich, und da kommen wir wieder zu unserer postmigrantischen Sicht auf die Dinge. Taco war ein Laden, den man sich leisten konnte, meine Mutter und ich. Der war in Düren am Hauptbahnhof, in der Nähe vom Hauptbahnhof. Und da haben wir immer Socken und sowas gekauft, so Basics. Ganz, also relativ günstige Mode, aber also eigentlich genauso gut wie alles andere auch.
Ja, wir sind damals auch ich komme ja aus MacPom, wir sind 20 Kilometer zum Taco gefahren, wenn man irgendwie mal eine neue Jeans braucht oder so. Also für mich war das ein schönes Label. Wir hatten H&M, kannten wir nicht.
Ja. H&M gab es auch gefühlt in meinem Universum ganz lange nicht. Ich kannte C-Mann, ich kannte, glaube ich, den Euro-Shop.
C-Mann.
C-U-A. Tick, wie heißt der meine, nicht KitKat.
Kick?
Kick, ja. Wow, ich bin so abgehoben. Ich weiß nicht mal,
was Kick heißt.
Genau, ein Kick, aber so Taco.
Dieser neue Laden, da weiß ich noch nicht mal, wie man den ausspricht. Wer ist der?
Primark. Ja.
Ich habe nämlich Primark mal gesagt.
Okay. Der ist Primark.
Genau, also du warst Model und
ja, aber das Problem war, ich hatte totales Lampenfieber, wenn ich vor einer Kamera sprechen musste. Also ich hatte für Becks was gemacht und dann war das so traumatisch für mich, dass sie mich dann im fertigen Clip haben sie mich synchronisiert gehabt.
Was?
Nein.
Ja, und das am Ende stellte sich raus, das war wegen komischen Tonproblemen, das war jetzt
haben
nicht
sie dir so gesagt, ne?
Ja, angeblich. Aber die haben alle anderen auch synchronisiert gehabt. Das habe ich dann auch alles ausgeblendet. Aber ich war der Meinung, okay, das liegt an meiner Stimme und weil ich immer zu laut oder zu leise oder zu aufgeregt oder gestottert habe. Und ich habe das aber auch bei irgendwelchen Castings mitbekommen. Wenn ich aber mal sprechen musste, war ich total aufgeregt. Mhm. Aber wenn ich für die Zeitung geschrieben habe oder Radio gemacht habe, war das ja nie so. Also es lag nicht daran, dass ich an sich irgendwie gestottert hatte oder Lampenfieber hatte bei einem Mikro, sondern nur, wenn die Kamera auf mich war.
Ja. Mhm.
Und dann hatte ich einfach nur überlegt mit einem Kumpel, wie kommst du da raus? Und dann habe ich ja dieses Interviewformat gemacht, wo ich auch drauf zu sehen bin. Also ich habe ein Interview geführt, so mit einem iPhone. Und war dann darauf auch zu sehen.
Also, du als Interviewführer sozusagen?
Mhm. Ja, ich hab direkt neben dem Gast gesessen. Das ist ja immer noch so, die ganzen Prinzipien können wir ja nochmal besprechen. Aber das war eigentlich der Grund. Und ich wollte eigentlich nur 10 Folgen machen. Und anstatt das meinen Freunden zu schicken, die mir alle sagen, wie toll das ist, habe ich es einfach auf YouTube hochgeladen und veröffentlicht, damit du quasi die nackte Wahrheit bekommst. Mhm. Also die ehrliche Feedback. Ja, und dann hatte sich das verselbstständigt. Ich glaube, nach 6 Folgen hat irgendwie der Deutschlandfunk schon drüber berichtet und nach 10 Folgen irgendwie die Süddeutsche. Und dann war ich dann so, okay, mach ich weiter. Ich brauche aber ein bisschen Geld. Und dann habe ich ein Crowdfunding gemacht. So, ich brauche 1.000 Euro für eine Kamera.
Ja.
Und dann kam, glaube ich, mit 2.000 Euro zusammen.
Gute Idee.
Unbedingt. Solltet
wir lernen heute.
Können wir auch drüber sprechen. Wir machen seit 8 Jahren nichts anderes. Wir machen Dauer-Crowdfunding.
Echt, ja?
Ja.
Aber wie bist du auf den Namen gekommen?
Jung und Naiv?
Ja.
Das war, glaube ich, einfach nur so eine Spontangeburt. Weil ich heiße ja Jung. Und mir wurde immer vorgeworfen, während
super Name übrigens, ne? Das ist wirklich ein toller Name. Ist mal
richtig gute Markenbildung.
Du, also ich fand den Namen lustig. Ich fand in meiner Schulzeit bis Amerika fand ich meinen Vornamen scheiße, weil den keiner kannte, keiner wusste, wie man den richtig schreibt, weil meistens nur mit H geschrieben. Und den habe ich dann erst wertgeschätzt in Amerika, weil alle den cool fanden, weil das war dann so T-Lo. It's like J-Lo. It's like Jennifer Lopez.
Moment mal.
Nee, T-Lo. Die dachten dann immer, dass ich Thomas Lopez heiße oder sowas. Aber haben mich dann immer T-Lo. Yes. Und T-Lo war dann irgendwie geil. Aber das war bei Jungen war es dann andersrum, weil dann die Lehrer und die Ersatzlehrer, die dann immer kamen und so Roll-Call gemacht haben, waren immer Jung. Und immer hier. Don't fuck with me. Ich so, why? No, that's my name. No, that's an Asian
name.
You're not Asian. Und bei jedem zweiten Lehrer kam das Thema dann auf. Und da musste ich immer erklären, no, it's just like Young, like Steve Young. Ja, diese Football. Ach so, ja, okay.
Wann warst du denn in Amerika? Oder was hast du denn in Amerika
gemacht? 2002 und 2003. Das war während des Irakkriegs.
Oh, shit. Und war es einfach ein Austausch oder was?
Ja, ich war in Texas.
Alle waren in Texas.
Musste ein bisschen missioniert werden. Nee, ich kam ja aus dem Osten, hatte nichts mit Kirche zu tun und dann landest du da im fundamentalistischen Bible. Texas. Das ist lustig, ja.
Das war der Kulturschock wahrscheinlich.
Und aber dann kam irgendwann ich stottere übrigens seit ich Covid hatte, wirklich, man darf gar nicht drüber lachen.
Ich habe zu früh gelacht, tut mir leid. Ich
wusste, ja, das ist die einzige Nachwirkung. Und dann kam die Bundespressekonferenz.
Wir waren jetzt noch bei Jung und Naiv.
Ach so, ja.
Entschuldigung.
Nee, und naiv war einfach nur, weil ich während meiner Zeitungszeit hat mein Chefredakteur gesagt, du bist immer so naiv und du glaubst, wie die Welt funktioniert, so ist das aber gar nicht. Und dann war das einfach ein schöner Titel. Und den haben wir weitergebracht. Und der ist dann irgendwie auch catchy gewesen.
Ja,
den merken sich alle. Und ja.
Der ist deshalb catchy, weil du ja so jung warst und immer noch natürlich bist, aber weil halt in der Bundespressekonferenz du auch irgendwie Stellvertreter warst für unsere Generation. Ne? Und vielleicht die Fragen auch so gestellt hast, dass sie zumindest nicht so prätentiös gestellt waren, wie andere es getan haben. Ne?
Hat aber gestört. Hat die meisten und stört die meisten immer noch.
Würdest du, oder war, du wurdest wahrscheinlich, nehme ich jetzt mal an, in der Presse irgendwann mal als irgendwie die Stimme, weil du das gerade auch gesagt hast mit der Generation, hast du dich dran gestört, wenn du dargestellt wurdest als die Stimme dieser Generation? Oder
wurde ich eigentlich nie.
Nee?
Das ist das Lustige. Also bis zur Bundespressekonferenz wurden wir in den Mainstream-Medien immer sehr gefeiert und gelobt. Och, neues Interviewformat und der lässt die ausreden und YouTube und ich sag schön. Wir haben auch unsere ganzen Preise bekommen, Grimme Online Award und sogar irgendwie Deutscher Fernsehpreis Nominierung. Das war alles vor der Bundespressekonferenz, als wir niemandem gestört haben. Ja, als sich niemand mit uns auseinandersetzen musste.
Okay.
Und dann kam die Bundespressekonferenz.
Ja.
Seit 6 Jahren, 6,5 Jahren, seitdem nichts mehr. Also wir bekommen mir sind Preise scheißegal, erstens. Mhm. Aber zweitens ist es ja auffällig, wir bekommen seitdem nichts mehr.
Das ist eine interessante Entwicklung, finde ich.
Und das liegt dann halt daran, das erklären wir uns so, weil die Kollegen und Kolleginnen auf einmal mit uns zu tun haben und wir sie nerven und sie nicht von uns flüchten können, weil sonst YouTube, ach ja, gut, ist ja schön, ach süß, ja.
Macht ihr mal.
Macht
du
mal.
Meinst die Kolleginnen, die Konkurrenz, sie euch als Konkurrenz sehen, sozusagen.
Ja, ich sag mal Kolleginnen, aber ja, ist natürlich Konkurrenz, klar. Ja. Weil wir in der Bundespressekonferenz halt was anderes machen als die. Die sitzen halt, die kommen halt aus den Redaktionen, haben ein Tagesthema. Keine Ahnung, Yelda muss zu aktuellen Corona-Lage einen Artikel schreiben. Dann geht sie halt nur mit ihrem Thema dahin und stellt die eine Frage. Du kommst dann dahin und sagst, ja, ich muss immer heute zum Verkehrsplan des Verkehrsministeriums was machen. Dann stellst du nur die Frage und ich komme halt hin und hör zu. Und wenn ich dann so Bullshit höre, dann call ich den Bullshit. Und das ist halt ungewohnt. Das kennen die halt nicht, dass ein Typ oder eine Journalistin zu 3 oder 4 Sachen oder 5 oder 6 Sachen fragt.
Hat das denn aber auch was davon geändert, dass bevor der Bundespressekonferenz und danach auch mit Interviewpartnern, also wenn du sagst, es hat so viel geändert von der Medienseite her, wie ihr wahrgenommen wurdet, hat das auch was geändert? Weil das war ja auch Teil des Charmes des Projekts, dass du sie erst ausreden lassen und sowas und dass sie ja irgendwie was Neues, Frisches war.
Nö, von der Gästeseite hatte sich nichts geändert. Also die, entweder kannten die uns schon oder wir sind mit der Bundespressekonferenz und den viralen Clips bekannt geworden. Nee, da hatte sich nichts geändert. Aber die Konkurrenzsituation bei den anderen Medien, und das ist teilweise auch einfach Missgunst, weil wir haben ja auch viele, die sagen dann immer, scheiße, wir hätten auch drauf kommen können. Mm. Wir hätten auch einfach einen jungen Redakteur oder Redakteurin hinschicken können und die hätten das auch machen können. Oder wir hätten auch einfach hier so ein Interviewformat. So. Kann ich ja nichts für.
Das heißt, du hast keinen Plan, also du hast keinen redaktionellen Plan, wenn du hingehst, sondern du hörst wirklich zu und
Ich habe einen Plan. Ich habe immer so 3 Themen, was so am Tag ansteht, und aktuell ist es ja oft mit Corona und Masken und so weiter, ja, wo ich weiß, okay, die anderen interessiert das nicht. Hier Soziale und Ärmste ist meistens nicht bei der Hauptstadtpresse so wirklich Thema.
Ist so, oder?
Ja, ja. Und also ich verfolge viele Themen immer weiter, weil, keine Ahnung, jetzt Bundesregierung mit den Masken, ne? Wir haben Maskenpflicht in Deutschland, und jetzt, nachdem ich Merkel dazu gedrängt habe zu sagen, okay, ja, vielleicht müssen die Ärmsten nochmal was zu die Masken bekommen, haben sie jetzt 2 Wochen versprochen.
Hat er gerade gesagt, er hat Merkel zu was gedrängt?
Ja, kann ich gleich erklären.
Ja,
also bevor ich Merkel vor 2 Wochen gefragt habe für in Sachen Masken für die Ärmsten, ne, Hartz-IV-Empfänger, Studierende, ja, Minijobber, hat sich nichts getan. Dann hat sie gesagt, naja, man kann ja mal drüber reden.
Ja.
Und seitdem tut sich was. Danach hat sich der Sozialminister, unser SPD-Typ, bewegt. Und
wie fühlt sich das denn an, wenn man das Gefühl hat? Weil wir haben ja gerade beide auch so gestutzt, so Merkel dazu gedrängt. Wie fühlt sich das denn an? Hast du manchmal, wenn du so zu Hause bist, nach einem langen Tag, denkst du so, oh, what?
Nee, es ist lustig. Es ist ein neues Gefühl, weil ansonsten bist du jetzt so jahrelang so gewesen, okay, du hast vielleicht so die moralische Stimme und die soziale Stimme erhoben, aber im Grunde hat das immer nichts gebracht. Und jetzt in den letzten Wochen haben viele Dinge was gebracht und viele Dinge haben in Bewegung gesetzt. Wir haben auch den Maaßen da jetzt aus seiner Kanzlei fliegen lassen. Der wollte ja die AfD vertreten.
Ja,
das haben wir auch geschafft. Und es ist ein scary Gefühl.
Der Maaßen, der ehemalige Verfassungs...
Also das ist ein Verantwortungsgefühl, wo du denkst, oh scheiße, eigentlich wolltest du das immer haben und jetzt ist es so ein bisschen passiert und jetzt auf einmal, oh Gott.
Der Verfassungsmaßen, ne?
Genau.
Das ist ja die Absurdität.
Ja, der war ja der Vorgänger vom aktuellen Bundesverfassungsschutzpräsidenten. Und der hat sich mit der AfD beschäftigt, hat sich auch mit denen heimlich getroffen und so weiter. Und jetzt ist er raus und jetzt ist er als Anwalt tätig für eine Kanzlei, die AfD gegen den Bundesverfassungsschutz vertritt wegen der Rechtsextremismus-Sache.
Als du da reingegangen bist, aber du meinst jetzt, es ist extrem zu sehen, was für einen Einfluss du jetzt hast und was du bewegen kannst. Natürlich, wahrscheinlich hast du es dir nicht vorgestellt, dass du angefangen hast damit, so da werde ich mal enden, dass ich die Bundeskanzlerin dazu bringen kann, Masken an Arme zu verteilen. Aber was war denn so dein Ziel?
Haben wir es immer noch nicht geschafft. Aber sie haben sich jetzt so weit bewegt, dass sie sich genötigt sehen, was zu tun.
Ja, oder darüber zu reden.
Aber was war denn so, als Klein Thilo sich gedacht hat, so, ich mach das jetzt mal, ich fange an, Interviews zu führen. Was war da so dein Ansatz? Warst du eher so, dass du gedacht hast, du kannst irgendwann viel bewegen, oder hast du gedacht,
nein, gar nicht. Ich wollte aber nur 10 Folgen machen, um meinen fucking Lappenfieber loszuwerden. Und dann wollte ich damit aufhören und.
Er wollte eigentlich modeln.
Ja, ja. Aber krass.
Nee, das wollte ich auch nicht. Ja. Aber das war nur der Grund, warum ich während des Studiums nettes Geld verdient habe, ohne viel zu arbeiten.
Hast du, redest du mit deinen, also sind deine Eltern stolz auf dich, wenn du mit Merkel, wenn das jetzt passiert ist, was jetzt passiert ist?
Das wissen die, glaube ich, gar nicht.
Das wissen die gar nicht.
Was gucken denn deine Eltern von deinen?
Die gucken das auch nicht. Also mein Opa zum Beispiel boykottiert das von Anfang an, weil er scheiße findet, dass ich die Leute duze. Das findet er respektlos.
Okay, wow, Moment mal.
Das ist wirklich ein wichtiger Punkt.
Ich dachte, persische Eltern sind anspruchsvoll.
aber deutsche Eltern, ich glaube aber wirklich, das ist so ein Generation, ich will jetzt nicht Generationenkonflikt per se sagen, aber ich glaube, so ganz viele Formate oder wie wir irgendwie Gespräche führen oder so, ist für unsere Eltern total fremd. Mhm. Also mein Stiefvater hat mir auch neulich Feedback gegeben, mega ungebeten. Ich liebe ihn, aber ich habe nicht darum gebeten. Und er sagte halt auch so, naja, aber so dieses so Sachen, also es war irgendwie so ein Format, wo man so die Themen sozusagen als Bälle so rausgepickt hat und dann so schnell über ein Thema gesprochen hat und dann weitergegangen ist. Für mich ein Format, was so voll organisch ist und voll Sinn ergibt, so rede ich auch, glaube ich, im echten Leben. Für ihn komplett fremd. Und er war so, warum, das ist total unhöflich, so führt man keine Gespräche. Und dann habe ich gedacht, oh mein Gott, jetzt raff ich diesen generational divide zwischen uns allen. Mhm. So, der macht für mich irgendwie so da noch mehr Sinn. Und deshalb finde ich das so spannend, dass du sagst, dass deine Eltern sich das nicht angucken oder dass dein Opa das total unhöflich findet. Mein Opa
hat mich als Einziger so ein bisschen politisiert. Der war am einzigsten, also als der Einzige, der so ein bisschen sich für Politik interessiert und zur Wahl gegangen ist. Ja. Das hat mich immer fasziniert. Und ja. Das war hart, aber ich habe mich dran gewöhnt. Also er ist auch alt. Ich
meine, es hören dir ja auch alle anderen zu. Das ist ja auch
mal nicht
auch.
Ja, aber sonst meine Eltern, die sind so unpolitisch. Ich glaube, die würden irgendwie sich interessieren. Also interessieren sich schon, wenn da irgendwie ein Bekannter ist und dann gucken sie da vielleicht mal rein, aber die rufen jetzt nicht an. Oh, da hast du den Spahn dabei gegeben. Ja, ja.
Schade.
Hast du den Merkel aber mal schön, sondern die sagen dann eher, ich habe dich gesehen im Fernsehen.
Also, okay.
Bundespressekonferenz wird ja auch von im Fernsehen übertragen.
Ja,
richtig, da sieht man mich dann auch, weil die Kameras mich filmen.
Phoenix,
wir filmen uns ja nicht. Das ist übrigens auch mal ein Vorwurf gewesen. Ja, der Junge, also von den Kollegen, es ist ein Selbstdarsteller.
Ja, ja.
Der nutzt das für sich und seine Bühne, wo ich sage, erstens ist es eure Bühne, also unser aller Bühne, und zweitens, wo setze ich mich denn da in Szene? Also ich kann nichts dafür, wenn ich hier die meisten Fragen stelle.
Der schöne Junge, das hieß, ich weiß noch, als ich Volo gemacht habe, waren vor allem die männlichen Kollegen immer haben gesagt, der ist einfach nur so weit gekommen, weil er so schön ist.
Ja, aber das scheint ein generelles Problem in der Politik zu sein. Heißt ja in Amerika immer, Politics is Hollywood for ugly people. Mm. Das stimmt ja auch in Deutschland.
Oh, shit, what?
Ja, das ist ein amerikanisches Sprichwort.
Echt?
Politics is Hollywood for ugly people.
I mean, they're not wrong. I have detected no lies. Also es ist...
Ja, und das wird auch immer gerne heutzutage, wenn irgendwie ein Artikel über mich geschrieben wird, musst nur checken, ob irgendeiner vom ehemaligen Model oder so schreibt, dann ist klar.
Dann weißt du, wie das geframed wird. Mich würde interessieren, wir haben ja gerade über die 8 Jahre gesprochen, seitdem du das machst. Oder nicht wirklich, aber wir haben gerade gesagt, dass du das schon seit 8 Jahren machst. Wie bewertest du denn die Entwicklung? Also wir haben ja so, hast du das Gefühl, die Gatekeeper, die es vor 8 Jahren gab, oder die Themensetzung, die es vor 8 Jahren gab, die Deutungshoheit meinetwegen, die es vor 8 Jahren gab, ist jetzt eine andere?
In der Politik oder so allgemein?
Ehrlich gesagt meine ich eher so Medien, weil ich finde, heute will ich unbedingt auch darüber sprechen, weil ich das Gefühl habe, dass alle rasten geradeaus. Nach WDR, letzte Instanz, alle drehen durch. Wie können wir unsere Redaktion irgendwie diverser aufstellen? Und für mich fühlt sich das alles so sehr nach Kurzschlussreaktionen an. Es ist nichts, was irgendwie in der DNA dieser Redaktion irgendwie so verankert ist. Genau, es ist nicht nachhaltig. Es ist nichts, es fühlt sich auch ein bisschen unehrlich an, ehrlich gesagt.
Ja.
Und ich frage mich halt so ein bisschen für jemand, der das halt schon viel länger macht, wie man diese Entwicklung so bewertet. Also
ich bin da jetzt nicht so optimistisch vielleicht. Ich weiß ja nicht, was du sagst, aber ich kann mir vorstellen, dass ihr da sagt, Social Media hat da viel mehr Einfluss. Ich sag mal so, die Themen, ob nur Black Lives Matter und andere Sachen, die durch Social Media in den politischen Raum kommen, die schaffen es da mittlerweile rein und dazu muss Stellung genommen werden. Aber es führt noch längst nicht dazu, dass da irgendwelche Schlüsse daraus gezogen werden, also politische Sachen. Ne? Black Lives Matter ist das beste Beispiel mit Rassismusstudio bei der Polizei. Es wird immer noch bekämpft und so weiter. Also es ist schön, dass die Themen aufs Parkett kommen und dass man dadurch auch die Themen machen kann. Aber im Großen und Ganzen habe ich immer noch das Gefühl, dass die meisten politischen Themen, die mit Regierung und Parlament zu tun haben, von den Parteien gestreut werden. Weil der Journalismus, der Mainstream-Journalismus, nicht gesteuert, aber die sind halt...
Gestreut, hast du gesagt, nicht gesteuert.
Genau. Mhm. Und die sind... Es liegt aber auch unter anderem daran, an dem Kaputtsparen der Redaktionen. Mm. Also es gibt halt heutzutage weniger Budget, das heißt, es gibt weniger JournalistInnen in den Redaktionen, die mehr zu tun haben.
Ja.
So, die haben halt nicht die Freiheit wie ich, machen zu können, was ich will, mir zur Not zwei Tage frei zu nehmen, irgendwas zu lesen, sondern die müssen jeden Tag ackern.
Und abliefern.
Und abliefern. Ja. Und du hast halt was zu tun. Du kannst halt nicht eigenständig dir deine eigenen Themen suchen und die verfolgen. So, und dann machst du halt die kurzen Arbeitswege und guckst, okay, was sagen denn die Grünen zu dem Regierungsentwurf der CDU? Okay, und die SPD streitet sich gerade mit denen? Ja. Cool, dann spielen wir die mal gegeneinander aus. Machen wir ein bisschen schön, ne? Also Emotionen und da wird gestritten und das ist ja dann irgendwie auch Inhalt. Also darauf wird sich bezogen und das stört mich am allermeisten im großen Politikjournalismus, dass sie den Themen der Parteien und der Regierung hinterherlaufen und keine eigenen Themen setzen. Und das finde ich, das macht...
Das ist eine ganz starke Aussage.
Und ich finde, das macht uns aus. Also wir stehen für Themen. Ja, ob das also ein paar außenpolitische Sachen sind wie Rammstein und so weiter. Das ist ja mittlerweile so ein Running Gag bei selbst der Bundesregierung. Ach, Herr Jung fragt jetzt schon wieder zu den US-Drohnenmorden. Oh Gott, ja, uns ist das schon peinlich. Ja, wir können auch nur noch drüber lachen. Aber
ich habe letztens einen Ausschnitt gesehen, da hast du, wozu hast du denn da gefragt? Die junge Frau, diese Pressesprecherin, der Blick von ihr war unbezahlbar, jetzt bin ich schlecht vorbereitet. Scheiße. Hat sie gesagt, sie hat ganz lange Pause gemacht und hat sie gesagt, das muss ich vielleicht später beantworten.
War das die Vic zu Maaßen?
Ja, ich glaube, es war Vic zu Maaßen.
Das war der Clip mit Maaßen, ja.
Ah, diese Vic auch, das Gesicht. Ich habe gedacht, wenn die dich töten könnte, ne, dann würde sie es wahrscheinlich machen. Die war so, das war richtig so, du hast alle Emotionen in ihrem Gesicht gesehen, die war sauer.
Ja, aber das hatten wir auch insbesondere bei Sausan Schäbli, als sie die Sprecherin vom Auswärtigen Amt war. Da wurde mir dann auch von vielen, selbst von der Taz und so weiter, vorgeworfen, dass ich ein Sexist bin, weil ich mich immer auf sie beziehe und irgendwie Fragen stelle, wo ich mir da sage, ja, wir können ja nichts dafür, wenn das Auswärtige Amt die Sprecherin an dem Tag schickt und das Thema halt irgendwie, keine Ahnung, Krieg ist und ich dann die Bundesregierung dazu befrage. Da kann ich ja nicht sagen, scheiße, Frau Schäbli ist da, jetzt frage ich sie mal lieber nicht, sonst sieht sie ja wieder schlecht aus.
Aber also das heißt, aber hast du nicht manchmal das Gefühl, gibt es nicht manche Gespräche, die du geführt hast, wo du denkst, vielleicht war das ein bisschen tendenziös oder ich habe die Person jetzt, ich meine, es ist nicht nur aufs Haus anbezogen, aber es gibt ja schon, ich weiß nicht, ob es irgendwie vielleicht eine rote Linie gibt oder so, aber es gibt kein Interview gleicht dem anderen, ne? Nein, wahrscheinlich.
Aber das müssen wir mal grundsätzlich unterscheiden. Bundespressekonferenz ist was komplett anderes als meine Interviews. Ja. Also Interviews, da spiele ich ja die Rolle des Naiven, da bin ich manchmal ein bisschen Jamie Döver, als ich eigentlich bin. In der Bundespressekonferenz bin ich super vorbereitet und weiß, wovon ich rede und frage gezielt. Und direkt. Und da kommt es einfach nicht drauf an, wer da sitzt. Da sitzt ja die Bundesregierung. Die antworten ja dann nicht, Jelda, ja. Außer wenn Merkel da sitzt. Merkel kann was entscheiden. Die anderen sind ja nur die Sprecher. Die haben gar keine eigene Haltung. Darum greife ich die ja nicht an. Ich greife ja nicht Frau Schäbli oder Herrn Seibert an, sondern Herr Seibert ist der Sprecher der fucking Bundesregierung. Und ich befrage die Bundesregierung. Er ist der Sprecher. Bei den Interviews ist es was anderes.
Ja.
Und da bin ich, ich räume das eigentlich nur ein, tendenziös zusammen bei AfD-Politikern.
Finde ich okay.
Find ich die kann ich nicht so befragen wie die anderen Gäste, weil ich bin ja auch sehr offen und lass sie reden. Weil bei den normalen Gästen, ja, AfDler sind nicht normal,
die
lügen halt zum Beispiel nicht über ihre Biografie. Und wenn ich den Kalbitz da interviewe, der lügt sich dumm und dämlich. Und da muss ich dann genau wissen, was der für eine Biografie hat, damit ich dem seine Lügen überführen kann. Das muss ich aber bei allen anderen nie machen, weil wer lügt eigentlich über seine eigene Biografie? Niemand.
Wie stehst du denn überhaupt dazu, weil wir auch oft in unserem Podcast darüber reden, und das ja jetzt auch so ein Thema ist, wie reden wir mit Rechten, mit Verschwörungstheoretikern und reden wir überhaupt mit ihnen? Hast du einen besonderen, also wenn du jetzt irgendwie an AfD-Leute rantrittst oder mit AfD-Leuten redest, hast du einen komplett anderen Ansatz? Also meintest du ja eben schon, dass du einen anderen Ansatz hast. Aber überlegst du dir auch manchmal, was ist, also abseits von Klicks oder was weiß ich, was ist gerade der Mehrwert für die Leute, die zuhören, wenn du mit jemand von der AfD redest?
Genau, das stellen wir uns immer wieder. Wir haben auch, glaube ich, seit anderthalb Jahren mit keinem mehr geredet. Ich habe, glaube ich, 5 oder 6 AfD-Interviews gemacht mit Frau Kepetri, Alex Gauland, dann deren Bundespräsidentenkandidaten, Beatrix von Storch, Kalbitz, das sind alles legendäre Interviews. Also ich bin da sehr stolz auf die alle, weil da sind alles, also da verdienen wir immer noch Geld dran. Also diese Woche hat auch wieder das ZDF angefragt und wollten da einen Clip haben, Rechte. Super. Und ich bereite mich da ausgiebig drauf vor. Also ich will die denn natürlich sich selbst entlarven lassen.
Was ist die Motivation? Das wollte ich unbedingt wissen. Was ist die, weil ich finde es total gut, das Selbstentlarven. Und ich finde auch, was du, Ari, gerade gesagt hast, so mit, wollen wir mit Rechten umgehen?
Die Motivation ist, zum einen, ihnen nicht einfach nur eine Plattform zu geben, wie in den anderen Medien, ja, wo halt auch manchmal, okay, die sind halt größte Oppositionspartei, da muss man ihnen zumindest eine Stimme geben, sondern wenn es politisch gerade relevant ist, mit ihnen zu reden und es mehr Sinn macht, mit ihnen zu reden und sie potenziell zu entlarven, als sie nicht reden zu lassen, dann mache ich das. Und das beste Beispiel ist der Kalbitz, der wurde ja selbst von der AfD jetzt ausgeschlossen, weil er Nazi ist. Ja, der Brandenburger. So, und da war die Situation im Sommer 2.
Unter dem Blinden ist der Einäugige.
Das ist das Spider-Man-Meme, so. Alle zeigen aufeinander.
Aber eigentlich, das war ja im Sommer 2019, das Interview. Und da waren gerade Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen.
Ja.
Und ostdeutsche Bundesländer. Und Kalbitz war mit seiner AfD an dem Tag, wo wir geredet haben, auf Platz 1 der Umfragen. So, und es hätte sein können, also am Ende ist die Wahl ja anders ausgegangen. Aber es gab Gerüchte, dass die CDU in Brandenburg mit der AfD zur Not koalieren würde. Das heißt, du redest da mit jemandem, der fucking Ministerpräsident werden könnte. Und der Nazi ist. So, und dann ist dieser, redest du jetzt mit dem und machst das Leuten klar? Oder lässt es sein und ärgerst dich im Nachhinein, das nicht gemacht zu haben? Ja. Und es war die beste Entscheidung, es ist ein super Interview geworden. Die erste halbe Stunde ging nur über seine Biografie und wie er sich rausgeredet hat über seine Nazi-Vergangenheit. Und das hat dazu geführt, weil wir auch den Sachsen-AfD-Chef und den Höcke aus Thüringen angefragt haben. Die haben danach, nachdem das online gegangen ist, abgesagt. Was die beste Werbung war, okay, es war ein geiles Interview und ich habe Tschüss.
Ich finde, wenn man es nicht kann, also wenn man die Leute nicht grillen kann oder nicht entlarven kann, sollte man es lassen. Und,
ja, das sehen wir jedes Jahr, weil habt ihr das RBB-Ding letztes Jahr, diese Sommergespräche am See mit Kalbitz mitbekommen?
Oh ja, das war furchtbar. Bullshit. Also in meiner Welt, vielleicht weil wir auch ähnlich alt sind oder weil ich mich auch sehr wenig mit politischem Journalismus beschäftige, bist du der Einzige, der so konfrontativ ist, meiner Meinung nach. So habe ich es beobachtet. Fällt dir jemand anderes ein, der das ähnlich macht? Also in Interviews die Leute so ranzunehmen oder so kritisch zu sein und sie auch zu entlarven zu können, weil ich habe es nicht gesehen.
In Deutschland, nein. Ich würde es mir wünschen. Ich würde mir echt wünschen, dass wir mehr Konkurrenten haben und Leute, die das so ähnlich machen. Also keiner soll jetzt das kopieren, was wir machen.
Das ist doch bitter. Darf ich dazu noch eine Frage stellen? Wie erklärt man sich denn, also ich muss jetzt auch ein bisschen...
Das musst du mir erklären. Ich weiß es selbst. Ich warte seit 7 Jahren darauf, dass es andere Leute gibt, die in die Bundespressekonferenz kommen und das auch so machen wie wir oder einfach ein anderes politisches Format machen. Es kann ja nicht so schwer sein. Und wer kommt? Stattdessen kommen hier Boris Reitschuster, unser Nazi-Korrespondent, der ist jetzt Teil der Bundespressekonferenz und hier RT Deutsch, also die Russenpropaganda. Die machen das.
Warum ist denn keiner... Also warum bist du unabhängig immer noch? Weil eigentlich müsste doch jeder Senderchef sich denken, ach, dieser Thilo, das ist ja quasi der Inbegriff von Journalismus, ne, konfrontativ zu sein und kritisch zu sein.
Aber dadurch wird er ja viel verlieren. Also ich würde jetzt, wenn ich ein Thilo-Steller wäre, würde ich ja auch niemals eine feste Position irgendwo annehmen, außer es wäre halt irgendwie...
Ja, aber man hätte ihm ja eine Show geben können oder keine Ahnung, sich damit schmücken können, auch aus meiner Sicht. Ich habe das Gefühl, um die Frage selbst zu beantworten, ich habe das Gefühl, also unser Thema vor allem, also auch Aris, aber Annas und mein Thema ist ja viel Diversity. Und ich habe jetzt selber diese Firma gegründet, weil ich mir einen Zustand oder Umstände schaffen wollte, wo ich die Themen und die Leute setzen kann, die meiner Meinung nach repräsentiert werden müssen, weil es einfach kein anderer in der Form gemacht hat. Ist das der einzige Weg, dass man sagt, durch Digitalisierung muss man das selbst in die Hand nehmen und selber quasi diese neuen Wege nutzen? Oder
also die aktuell ist die Antwort ja. Also das ist die traurige Antwort. Und warum wir zum Beispiel mit den Öffentlich-Rechtlichen, wir haben über die Jahre mit allen fast geredet, aus dem RBB lustigerweise, also beim der Heimatsender hier. Was ich immer die drei grundlegendsten Gründe, die immer genannt wurden. Erstens, Thilo ist unberechenbar. Also wir wissen nicht, wenn wir dem eine Sendung geben, was er da alles macht. Und irgendwie beim ZDF wurde mir gesagt, na, wir haben ja hier schon den Böhmermann, der ist schon unberechenbar, da reicht einer. Dann wird einem Linksradikalismus und Propaganda unterstellt. Ja, also dann die einem wirklich nicht mögen, stecken einen dann in die Ken Jebsen-Ecke so ein bisschen. Ja, hier, da macht doch, ne, weil wir
Verschwörungs.
Ja, weil wir für die dann so anti-amerikanisch sind, wo wir sagen, okay, ja, wir sind hier pro Völkerrecht, so wie alle. Und wenn die Amerikaner über Deutschland illegale Sachen machen, dann muss man das ja auch machen. Also genauso wie ich die Russen ja auch und die Chinesen kritisieren würde.
Ja. Und woher denkst du, was, woher das kommt? Also wenn man so nach Amerika schaut, so mit Young Turks, Occupy Democrats oder so Hassan Piker, der jetzt so unglaublich krass auf Twitch Erfolge feiert mit einem so, ich glaube, der meistgeguckte Twitch-Streamer, der nur über amerikanische Politik ja redet zum Beispiel. Also in Amerika gibt es ja so viel Junge, aber auch so viel eben Leute mit migrantischem Hintergrund, die in Politik machen und die eben auch so die komplette Bandbreite ausnutzen. Also von Twitch, was ja eigentlich eine komplette Gamer-Plattform ist, kommt dann Hassan Piker und nur mit politischen Kommentaren, und der hat ja jetzt so während des Sturms und der Inauguration ja wirklich im 24-Stunden-Takt gestreamt. Und es ist ja so erfolgreich. Also alle diese Leute machen so unglaublich viel Geld. Warum kopiert das niemand? In Europa, aber vor allem auch in Deutschland. Also es ist jetzt wirklich so, weiß keiner.
Ich hab keine Ahnung. Ja. Auf der anderen Seite sind die ja auch auf YouTube und Twitch. Die sind ja nicht in den amerikanischen Fernsehsendern oder auf den großen Sachen. Aber da sind sie halt wenig drauf angewiesen. Und ich weiß es nicht.
Ich find's, aber ja, deswegen. Also ich find's toll, dass du das so machst. Und dass es jetzt immer mehr und mehr Podcasts gibt, die das so aufnehmen. Aber wirklich dieses großflächige, oder die meisten sind ja auch wirklich, Young Turks sind ja wirklich linksradikal.
Aber die machen dann auch, haben auch ein anderes Konzept. Die sind ja auch sehr meinungsstark und so weiter. Also das versuchen wir so im Großen und Ganzen zu vermeiden. Also du hörst selten von mir irgendwie ein Video, wo ich reinspreche, wie jetzt meine Haltung und meine Meinung ist, sondern ich will eher, dass ihr euch alle eine eigene Haltung bildet. Und
ich verstehe den Antrieb dahinter, aber glaubst du auch, dass das was Deutsches ist? Also ich habe auch mal schon meine Probleme mit so Sachen, die aus der amerikanischen Politikbubble kommen. Mhm. Aber es ist ja auch irgendwie, wenn man das einordnen kann, ja auch schön, und das bringt einem ja auch mehr Entertainment, was ja auch amerikanische Politik auf jeden Fall ist.
Ja, ich glaube, es gab ja so Le Floyd und so weiter, der auch mal immer die Woche ein Video gemacht hat oder so ein
was. Oder die News-WG oder so, solche Sachen.
Aber es ist ja alles gescheitert auch, ne?
Ja, ist es gescheitert? Weiß ich nicht.
Ich
gucke das ja alles nicht, weil mich interessieren zum Beispiel diese ganzen Meinungssachen überhaupt nicht. Mhm. Ich will nicht wissen, was irgendjemand Meinung hat, sondern ich will mir eine eigene Meinung bilden. Und weil das ist so ein bisschen wie bei, also Ken FM war ja auch immer so, bild dir Kens Meinung, genau wie bild dir Bilds Meinung ist. Und das ist ja, das der Vorwand ist ja, dass sie Journalismus machen, aber am Ende ist es ja Propaganda. Und wenn ich gefragt werde in einem Podcast und so weiter nach meiner Meinung, dann sage ich die, aber wir wollen jetzt nicht meinungsstarke Formate machen, sondern die Leute lieber eine eigene Meinung bilden. Also darum rede ich mit Seehofer und interview den dann, und dann kann sich jeder eine eigene Meinung bilden, ob er den jetzt vielleicht sympathisch findet und trotzdem ein Arschloch ist oder... Ja. Die Vorwürfe gibt's halt auch immer, ne? Hier mit Frauke Petri und so weiter. Oh, ich finde die jetzt sympathisch. Ja, genau. Und? Ja, du kannst ja trotzdem ihre Politik scheiße finden und sie als Nazi-Politikerin bezeichnen, aber trotzdem kann es ja als Mensch sympathisch sein, weil sie hat dann halt ihren Lebenslauf erklärt. Ja, das kann dann.
Ich finde das voll spannend, jetzt diesen Wechsel sozusagen. Du bist jetzt dann nicht mehr so der Interviewführer sozusagen, sondern einfach als normaler Mensch, als normaler Rezipient. Ab wann darf man denn, also wie fühlt sich das an, wenn du plötzlich irgendwie, du führst ein Interview mit Frauke Petri meinetwegen, und sie kommt einem sympathisch vor. Also was passiert mit einem, wenn das gerade irgendwie so passiert? Ist das okay?
Also kommt sie gar nicht sympathisch vor, aber ich kann nicht sagen, wenn dem Zuschauer oder der Zuschauerin, indem sie quasi über ihre Kindheit und so weiter redet, weil das frage ich ja bei jedem auch ab, einfach nur, damit man sieht, okay, wie ist die denn zur fucking AfD gekommen? Ja. Was ist im Leben falsch gelaufen? Und wenn sie denn die Hälfte ihrer Lebenszeit, wo die Leute dann sagen, und das kommt ja immer, da entsteht ja Sympathie, Parallelen. Ey, das habe ich auch gemacht. Ja, ey,
Ich habe auch Badminton gespielt.
Ja. Ja, und da kommen dann, da entstehen dann irgendwie Sympathiepunkte. Und das ist halt gerade so im Politikjournalismus immer interessant, wenn die Leute auf einmal merken, scheiße, den Seehofer, den finde ich jetzt irgendwie sympathisch, weil er mit Thilo geredet hat und doch ganz normal ist. Die können dann aber nicht abstrahieren, dass man trotzdem nichts mit der Politik gemein aber hat.
Hast du manchmal dann so ein komisches Gefühl, wenn du dann again irgendwie nach Hause gehst oder so und denkst, habe ich dem trotz aller journalistischer Sorgfalt und die Art und Weise, wie ich Interviews führe, habe ich dem trotzdem irgendwie einen Edge gegeben, dem ich
den hätte nicht geben sollen.
Also, hab ich am Anfang gemacht, aber irgendwann habe ich realisiert, es ist ja nicht meine Aufgabe, sie unsympathisch dastehen zu lassen. Sondern
und das ist der Schlüssel, glaube ich, auch, weil du hast ja keine Agenda in dem Sinne.
Ja, ich habe die Agenda ist jetzt nicht, ihn unsympathisch dastehen zu lassen, aber wenn die sich selbst so darstellen, dann ist das ja nicht mein Problem.
Sind Rechte sympathisch? Darf man Rechte sympathisch?
Die können auch sympathisch sein so. In Momenten.
Also meine Erfahrung ist, dass gerade so, also rechts der Mitte, ist ja so CDU, CSU, da sind die meisten am sympathischsten von allen. Also im Vergleich zu Linken, Grünen und SPD-Lern.
Okay, ich habe jetzt juicy. Ich hab mit
Philipp Amthor. Aber es hat halt nichts mit ihrer Politik zu tun, ja?
Ich habe mit Philipp Amthor gesprochen, as everyone knows from the viral video. The only viral video in my life.
Aber ich Anna ist viral gegangen vor.
Ich habe mit Philipp Amthor gesprochen.
Ein paar Tagen.
Und ich war wirklich, ich bin so reingegangen, in meinem Kopf dachte ich, es muss ein Streitgespräch werden.
Man muss kurz sagen, auch für die anderthalb Personen, die es vielleicht nicht gesehen haben, das war bei Tagesschau Live.
Also, das war Bericht aus Berlin.
Bericht aus Berlin, aber
genau. Und das wurde so geframed, wie viel Streit verträgt Deutschland? Ein Streitgespräch zwischen Philipp Amthor und Anna Duschimi. Und ich musste mich richtig krass von meinen Eitelkeiten auch freimachen, weil im ersten Moment war ich so, oh mein Gott, ich bin 99 nach Deutschland gezogen, jetzt spreche ich mit diesem Politiker. Und dann irgendwann habe ich gedacht, naja, okay, komm mal klar.
Da war der noch im Kindergarten.
Ja, der war noch nicht geboren, als ich hingezogen bin. Nee, aber ne, so. Und ich habe mir Mühe gegeben, ihn nicht sympathisch zu finden. Das war so in meinem Kopf. Und
aber er war sympathisch.
Ich wollte unbedingt ein Streitgespräch haben. Und dann stand ich da irgendwie vor dem Studio und habe geraucht und meine Mutter telefoniert, auch Kinder Ronda, Gott sei Dank. Und der läuft dann so um die Ecke und begrüßt uns total nett. Und dann dachte ich, und das war mein erstes Ding, dass ich dachte so, oh nein, ich darf den nicht nett finden.
Ich liebe ihn.
Das ist wirklich, I mean, girl, no. So weit würde ich nicht gehen. Aber das ist halt, und dann dachte ich über mich selbst so, das kann ja gar nicht der andere, also so stelle ich mir auch nicht unsere Diskussionskultur vor, um auf das Thema zurückzukommen. So stelle ich mir auch nicht unsere Gesellschaft vor. Solange er sich in diesem Rahmen bewegt, den wir irgendwie als demokratisch und nicht verfassungsfeindlich definiert haben, finde ich, ist alles erlaubt. Also man kann ihn auch durchaus sympathisch finden und trotzdem sagen, seine Inhalte sind scheiße.
Und
so dieses Spannungsverhältnis ist für mich halt so wahnsinnig interessant. Ja, es war nicht meine Sendung.
Und
ne?
Aber würden, und ohne Scheiß, gerade so die CDUler und die rechten CDUler, die würden nicht an die Position gelangen, wo sie jetzt sind, wenn sie nicht Menschenfänger, also wirkliche Menschenfänger werden im Sinne von, dass sie Menschen überzeugen können, dass die Leute sie sympathisch finden und irgendwie für sich begeistern können. Das müssen wir verstehen. Und das ist unabhängig von den Inhalten und ihrem politischen Scheiß.
Ich glaube, es ist auch zu naiv und sorry, Ari, du wolltest das sagen.
Nee,
ich finde es auch naiv und auch irgendwie die falsche Motivation, so als Journalist in so an ein Gespräch ranzugehen, dass man sich quasi profilieren will, oder Leuten zeigen will, ich habe es jetzt dem Amthor gezeigt, es müssen die inhaltlichen, das muss, also der, ne, die Diskussion muss inhaltlich fit sein. Also so
und das macht das Interview auch kaputt. Also wenn ich muss da auch mitspielen. Also gerade wenn die so in Fahrt kommen, muss ich sagen, ja komm, gib mir mehr. Und dann gebe ich den halt. Ja, na klar, also ich habe es gibt zwei Interviewtechniken bei Jung und Naiv. Entweder tue ich so, dass ich überhaupt gar keine Ahnung habe, wovon der redet. So dass die Person so merkt, okay, ja gut, dann kann ich dir mehr als erzählen, dann kann er ein bisschen mehr erzählen als sonst, dann werden sie unvorsichtig. Oder du gibst der Person das Gefühl, dass du auch ihrer Meinung bist. So dass sie dann auch unvorsichtig werden im Sinne von, okay, ja gut, dann, klar.
Aber ich glaube, das ist ja auch immer schwieriger. Auch also das, was du gerade sagst, das ist ja auch der Fehler, den so viele machen, wenn als Jimmy Kimmel noch Trump, bevor er Präsident wurde, interviewt. Diese Leute sind unglaublich likable. Diese Leute sind so unglaublich gut trainiert, auf Menschen zu fangen und wirklich diese Leute sind so gut und haben so gutes Mediatraining, dass sie einfach jeder mag. Also und wenn du dann ins Interview gehst und sie nicht likable aussehen lassen wirst, ist das, glaube ich, der komplett falsche Ansatz.
Das geht nach hinten
los. Das geht so nach hinten los, weil dann bist du das Arschloch und die Person, die du eigentlich als Arschloch darstellen willst, steht gut da. Also weil die sind ja so gut vorbereitet.
Das war irgendwie bei Alexander Gauland auch so. Ja. Ich war so freundlich zu ihm und es war so offensichtlich, dass er ein Arschloch ist, weil wenn er das Interview guckt, er guckt mich nicht einmal an.
Ja, das macht er nicht.
Er sitzt die ganze Zeit so da. Er
ist so ein nervöser Typ auch.
Also ich finde das jetzt auch so krass, so zum Beispiel Marjorie Taylor Greene, die QAnon-Kongress Abgeordnete, die ja wirklich komplett verrückt ist. Die Sachen sagt, wie die ganzen Schulscootings wären alle False Flag. Also die wirklich komplett verrückt ist. Und ich finde da auch die Interviewansätze, also sie gibt ja auch eigentlich nur Fox News und Newsmax Interviews, aber da wüsste ich gar nicht, ob du als Linker auch nur irgendwie auch MSNBC oder was weiß ich, auch nur als irgendwie nicht rechter Journalist überhaupt eine Chance hast, dagegen anzukommen. Also selbst mit der, ich finde, das sind so, wenn wir so darüber reden, mit welchen Rechten können wir überhaupt noch reden? Das sind solche Fanatiker, da macht es ja, also wie würdest du zum Beispiel, du könntest jetzt sie interviewen, wie würdest du es?
Keine Ahnung. Ja, ich würde ihr Spiel mitspielen, ihre Gedanken einfach weiterspinnen.
Ja.
Also das wäre wie bei Beatrix von Storch und so weiter, wenn die irgendwie vom Klimawandel, dass das alles nicht echt ist, dann so, okay. Ja, also ist die Sonne schuld, ne? Ja, die Sonne schuld. Ich sage, dann sollten wir die Sonne verkehren. Ja, wir sollten die Sonne verkehren. Also sie einfach da weiter reinreiten in ihren eigenen Gedankenstrudel und einfach das zu Ende denken, was sie sich da vorstellen.
Das war auch das Brillanteste an Colbert noch damals. Als Colbert noch
Colbert ist mein Vorbild. Also ja, Colbert Report, das ist mein Vorbild, weil ich hatte den Ansatz, okay, ich will eine Rolle spielen, weil ich da gemerkt habe bei dem Colbert Report, die Interviews sind geiler und interessanter als bei Jon Stewart, weil die Leute mit einer Figur umgehen müssen. Und ich habe dann nur gecheckt, okay, das kannst du in Deutschland nicht machen. Mhm. Also einen Rechtsausleger parodieren, weil du dann ganz schnell, okay, unser Nazi-Reporter bist.
Ja.
Ah ja, also habe ich die Jung-Naiv-Variante genommen, okay, so ein...
Das habe ich gerade gedacht. Das
aber du musst
ja, wenn du jetzt wenn du so sagst, ja.
Aber du musst auch die Mittel haben, so jemanden, wenn du diese Fährte weitergehst oder diesen Gedankengang auch dann zu entlarven. Also du musst ja...
Du musst wissen, du musst wissen, wie die ticken. Ja. Ja, und du musst sie an den richtigen Stellen...
Das sowieso, aber du musst ja auch inhaltlich Bescheid wissen, weil sonst kannst du ja auch, also ne, um zu entlarven, musst du ja auch wissen, was der Gegenentwurf ist oder die
Ja, du musst auch wissen, Lösung. Was ihnen wehtut. Ja? Also zum Beispiel AfD versucht ja immer so anti-elitär zu sein. Und dann haben sie da Beatrix von Storch als stellvertretende Fraktionsvorsitzende, die ja also Elite pur ist, die ist ja adelig, die ist ja sogar über mehrere Ecken.
Von Storch.
Ja, die ist ja über mehrere Ecken mit dem dänischen und dem britischen Königshaus verwandt.
Oh, das wusste ich.
So, dann redest du die ganze Zeit darüber und dann ist dir das peinlich und dann, aha, und das merkt der Zuschauer. Ohne dass ich sagen muss, das ist dir doch peinlich, merkst du ihr an, okay, sie will am liebsten gar nicht darüber reden.
Ja. Du hast doch eigentlich alle, eigentlich hast du jeden. Wichtigen. Ne, anders gefragt. Nee. Wen hast du nicht im direkten Interview gehabt? Jetzt kommt's.
Wen wünschst du dir?
Ja, es gibt eigentlich nur drei, die ich in der deutschen Politik noch nicht hatte. Das war Merkel, Steinmeier und Schäuble. Also Kanzlerin, Bundespräsident und Bundestagspräsident.
Wir fangen mal hinten an. Warum nicht Schäuble? Weil er, das war nicht mehr deine Zeit, oder?
Schäuble ist immer noch da.
Immer noch da.
Ich habe ihm letztes Mal habe ich ihm gesagt, dass unsere 500. Folge ansteht und die habe ihn dann angelogen. Scheiße, aber er hört das ja eh nicht.
Ich glaube, er hört das nicht.
Meinst du, er hört das eh nicht? Schäuble ist unser größter Fan. I don't know what you're talking about.
Ich habe ihm gesagt, ja, unsere Zuschauer wünschen sich sie statt Merkel. Und er so, ja, kein Wunder, ja.
Au!
Und meinte, ja, melden Sie sich mal bei meinen. Aber
Und Steinmeier, warum nicht?
Steinmeier, da gibt's eine Geschichte. Also erstens, glaube ich, der will sich nicht duzen lassen als Bundespräsident. Und zweitens.
Das ziehst du auch durch mit dem Duzen.
Ja.
Gerade fragen.
Ja.
Ah, das willst du auch machen bei Merkel?
Das ist der Plan. Ja.
Was?
Ja, ja.
Oh mein Gott, okay. Scheiß auf Steinmeier. Merkel.
Angela Merkel.
Okay. Ja, aber bei Steinmeier ist das Ding, der war ja lange Zeit Außenminister und da habe ich in der Bundespressekonferenz immer gefragt, wegen Kurnaz. Ich weiß nicht, ob ihr Murat Kurnaz kennt, war ja fünf Jahre in Guantanamo.
Ja.
Ist ein Deutsch-Türke aus Bremen. Und Steinmeier und Maaßen zusammen sind schuld daran, dass er 4 Jahre zu lange dort gesessen hat. Die haben gesagt, er bleibt da. Und Merkel, als sie Kanzlerin wurde, hat ihn das rausgeholt. Also wir haben jetzt einen Bundespräsidenten, der für Folter verantwortlich ist, mitverantwortlich ist. So, und das nimmt er mir halt übel. Und die wollen halt immer wissen vor einem Interview, ja, was fragen sie denn? Und ich sag das ja nie. Und wenn ich denn garantieren würde, ja, wenn sie denn nicht zu Kurnaz fragen, dann würde ich es vielleicht bekommen, aber das mache ich natürlich nicht.
Also also normalerweise, so kenne ich das auf jeden Fall, wenn man Interviewanfragen bekommt, man gibt ja nicht seine Fragen vorher preis, aber man sagt zumindest, steckt so einen Rahmen ab, worüber wird geredet.
Ja. Das machst du schon, oder?
Nee, das ist ja das Neue. Also es wird ja nicht mehr wie in der DDR gefragt, welche Fragen.
Ich bin auf jeden Fall noch in der DDR. Jedes Mal, wenn ich ein Interview
anfange. In Frankreich ist das so. Also ich kenne das. Ja. Ich habe deutsche Kollegen, die sagen, bei Macron und so weiter, dann musst du die Fragen vorher einreichen.
Oh, ja. Was?
Und in Deutschland.
Aber hat das noch mal was mit? Ist das noch Journalismus, wenn man die Fragen vorher einreicht?
Ja, nicht mehr so. nicht mehr so sehr. Also ich finde, das ist schon ein bisschen, da beschränkt man sich selbst.
Aber Journalismus ist doch nicht, die Leute jetzt
zu konfrontieren, finde ich schon.
Weil ich finde, die Fragen sind die Fragen, die ich stellen werde. Und ich hoffe, dass sie sowieso fest im Sattel sind.
Ich sage immer, ja, gucken Sie sich doch die anderen Interviews an. Da geht es mal zur Hälfte um die Biografie und wie, keine Ahnung, ne, wenn Schäuble jetzt sagen würde, ja, warum, ja, mein Held. Ja, Hälfte des Interviews ist, wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt bist. Mhm. Da kannst du über 40 Jahre, der ist ja seit gefühlt 100 Jahren im Bundestag. Der ist ja seit 1970 oder so im Bundestag.
Boah, das
wisst ihr, ne?
Das ist einer der Dienstältesten.
Was?
Ne?
Das ist der
Dienstälteste.
Stimmt. Über fast 50 Jahre Bundestag. Und der will jetzt nochmal wieder in den Bundestag.
Wie, was für ein langes Leben kann ein Mensch haben?
So, und bei der anderen Sache. Und bei der anderen Hälfte sage ich dann immer aktuelle Themen. Und dann lassen Sie mir auch Ruhe. Das war bei Habeck letzte Woche auch so. Also da war dann so, ja, womit soll er denn rechnen? Ich so, ja, hat er ein Buch geschrieben gehabt. Ja.
Und das ist schmeichelhaft auch, ne? Zurück zu Merkel, bitte. Wir müssen über Merkel. Meine Heldin Merkel. Darf ich Merkel sympathisch finden? Schon, ja, oder?
Ich finde sie auch sympathisch.
Aber du magst sie nicht.
Ja, als
Was ist der Unterschied?
Politisch nicht, ne?
Nicht. Nee. Du bist schon ziemlich links, oder?
Ja.
Ja. Okay, wie ist denn jetzt der aktuelle Stand?
Erstmal das ist established, okay?
Ja, als Linker kann man die Politik der CDU und damit auch Merkel der letzten 16 Jahre, die dafür gesorgt hat, dass die Ungleichheit in Deutschland unfassbar gestiegen ist, dass die Reichen immer reicher geworden sind und die Armen immer ärmer.
Harry klatscht gerade.
Wie kann man das gutheißen? Ja. Nein, das kann ich nicht gutheißen.
Aber es
trotzdem,
ist schon,
trotzdem kann ich abstrahieren und sagen, ein Glück Merkel statt den anderen Lulpen, die da...
Du hast mich überzeugt. Du hast mich gerade abgeholt.
Bar is so low. My God.
Nee. Normalerweise, Ari mag ja niemanden, außer uns ein bisschen, aber...
Nee, bei uns bin ich mir auch nicht mal sicher.
Ich will immer noch alleine spazieren gehen.
Genau, wir gehen morgen mit... Wir klauen uns einen Hund und gehen spazieren. Ich gehe nie spazieren. Und Hund klauen finde ich auch geil.
Die Katze.
Ja, wir klauen uns einen Hund, der deine Katze mag.
Du wirst ja aber... Ich überbrücke, solange der Tilo seine Zigarette anmacht. Wirst du, sorry Ari, du bist sonst immer, wirst du Merkel interviewen, ja oder nein?
Realistisch nein, aber die Chancen sind aktuell so groß wie nie.
Oh mein Gott! Hast du, also ich bin ja stellvertretend für dich aufgeregt. Wärst du aufgeregt?
Also wir tun jetzt schon alles dafür, dass ich nicht aufgeregt sein muss, indem wir uns für den Fall der Fälle vorbereiten.
Das ist wirklich so, das sagst du, dass Vorbereitungen, aber du musst doch, du bist ja sowieso top vorbereitet, ja? Also du musst dich ja
jetzt
nicht...
Sag mal so, wenn Merkel jetzt anrufen würde und sagen, genau, in 10 Minuten Interview, dann könnte ich auch mit ihr 2 Stunden ohne Vorbereitung reden.
Eben, aber du bist ja vorbereitet, weil deine Geschichte... Ja, er ist ja vorbereitet, weil er das schon seit fast ein Jahrzehnt macht.
Nur auf Ari reagiert.
Wirst du nicht trotzdem aufgeregt sein?
Ja, natürlich.
Ja.
Aber ich muss trotzdem, die Aufgabe ist ja, wenn sie denn da ist, kannst du sie nicht spüren lassen, dass du aufgeregt bist.
Ja, oh wow. Wie so beim Hund, der das riecht.
Ja, wirklich. Ja, ich muss da cool zu Dude sein.
Und worüber würdest du mit ihr reden, wenn du sie einladen tätest?
Wollen wir ein Rollenspiel machen?
Nein.
Nee, das Problem bei Merkel ist, die kann sich ja aussuchen, mit wem sie redet.
Ja. Ja, das glaube ich, ja.
So, und wenn die jetzt anrufen würde, dann würde es klar sein, erstens bekomme ich dann nur eine Stunde.
Aber eine Stunde ist doch voll viel.
Das ist für mich wenig. Das ist für mich super wenig. Aber
wie lange sind deine Interviews im Durchschnitt?
Nee, letztes Jahr so 2, 2,5 Stunden.
Okay. Die sind schon lange.
Mit Habeck ging es letztens 2 Stunden, ja. Das ist
weißt du doch, weil du dich vorbereitet hast, Anna.
Ja, klar, natürlich, weißt du doch.
Also
Durchschnittszahl ausgerechnet.
Mit Merkel hätte ich nur eine Stunde.
Ja.
Da würde ich fast alles zur Pandemie machen. Da kannst du ja viele Sachen unterbringen und dann am Ende sagen, gut, jetzt haben wir uns so gut verstanden, jetzt können wir...
Ungleichheit.
Nee, wenn du jetzt aus dem Amt scheidest, können wir danach ja nochmal ausführlich reden. Oder dann soll sie mal Nein sagen. Oh, nee.
Ich will gerne das erste Merkel-Interview. Also ich finde, du solltest das erste Merkel-Interview, nachdem sie raus ist sozusagen.
Ich will jetzt eins und wenn sie raus ist.
Ja. Kann ich da als Gast dabei sein? Als Gäste?
Ich möchte gerne als Redaktionsassistentin.
Ich würde gerne.
Ich glaube, in Corona-Zeiten sind die, glaube ich, ganz froh, wenn da so wenig Leute wie möglich sind.
Du wirst mich sehen als Aufnahmeleiter.
Wir würden das auch erst public machen, nachdem es im Kasten ist. Also, da will ich auf Nummer sicher gehen.
Meinst du, die mag dich? Oder die finde ich cool, weil du so mutig und jung und ist ihr scheißegal.
Aber das finde ich ist voll die gute Frage, weil ich habe das
ist auch,
manchmal.
Es ist aber auch egal.
Ich habe das manchmal. Ich weiß, das ist eigentlich egal. Auf dem Papier ist es egal, wie dich dein Interviewpartner findet. Aber trotzdem verliert man sich relativ schnell in Eitelkeiten. Das kenne ich von JournalistInnen,
Kollegen, so, die das genauso machen, obwohl sie es eigentlich nicht so machen wollen.
Ja, du hast natürlich immer im Hinterkopf, okay, wenn du jetzt irgendwas machst, was der Person, also dem diesem mächtigen Person nicht gefällt, bekommst du vielleicht nie wieder ein Interview. Aber wenn du so rangehst, dann beschneidest du dich automatisch selbst.
Und du hast ja jetzt auch alle interviewt, oder was? Ja, er hat ja jetzt auch alle interviewt, also was sollten jetzt noch
sagen? Und alle, ich glaube, auch fast alle würden nochmal mit mir reden, außer Kalbitz oder die AfD.
Okay. Können wir eine Show zusammen machen? Okay, wow. Und
würde Merkel, wenn sie mit mir jetzt mal erstmal geredet hat, sogar dann sagen, ach, war das doch noch nicht so schlimm. Das ist nämlich immer die Reaktion bei diesen mächtigen Leuten. Seehofer, der hat mir vor 3 Jahren ein Interview versprochen, hat gesagt, hier, Handschlag, geht klar. Und dann hat sein Büro...
Handschlag? Also habt ihr euch die Hände gegeben?
Damals noch,
vor 3 Jahren. Das gilt noch? Aber habt ihr euch wirklich die Hände gegeben?
Ja, ja. So, und dann haben die es aber über 1,5 Jahre, sein Team, sein Büro verschleppt. So, und dann haben wir irgendwann das trotzdem hinbekommen, weil ich ihn immer wieder genervt habe und er gesagt hat, hier, ich mache jetzt hier Chefentscheidungen, Sie machen ein Interview. Da konnten die auch nichts mehr sagen.
Ja.
Dann war das Interview durch, war ja auch 2 Stunden und dann ist echt der Bürochef aufgestanden, hat gesagt, ich muss mich bei Ihnen entschuldigen. Ich hab das völlig falsch eingeschätzt. Tolles Gespräch.
Die haben dich unterschätzt vorher.
Ja,
oder
weil die dann denken, okay, ich bin das ist die linke Socke und der kommt da rein und macht ihn fertig.
Mhm. Aber es ist halt nicht dein Interesse. Ich
konfrontiere die mit linken Themen und so weiter. Ja. Klar.
Ich finde es so schade, dass Politiker auch gar oder PolitikerInnen gar nicht den Anspruch haben, sich auch mal challengen zu lassen. Das finde ich so traurig, weil aber
ich muss ganz ehrlich sagen,
ist halt gefährlich. Also aus ihrer Sicht, die Medien, was könnte die Bilder?
Aber das ist doch das ist doch das Plateau, auf dem die sich bewegen. Das müsste doch eigentlich die Disziplin sein, in der man gerne.
Aber ich habe das Gefühl,
noch zu sagen. Ich finde zum Beispiel bei Amthor, so gern ich ihn hassen will. Mhm. Ich finde, er ist zum Beispiel jemand, der sehr oft sich in eine Situation begibt, wo er möglicherweise gegrillt werden könnte. Mhm. Und das finde ich cool an dem.
Ja, ich meine, jetzt kann ich dir das einfach verraten. Ich hoffe, dass es niemand hört, der...
Es hört ja.
Außer
Wolfgang Schäuble. Aber dieser Bericht aus Berlin-Talk war ursprünglich geplant mit Alice Hasters und Christian Lindner. Und ich habe den Scherz gemacht, wenn man Alice Hasters und Christian Lindner auf Wish bestellt, da kommen halt Anna Duschimi und Philipp Amthor raus. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ich hatte nichts zu verlieren, aber Amthor hatte ja alles zu verlieren. Und ich finde das schon, also das ist, finde ich, ein Punkt, den man schon sagen kann. Warum würdest du dich in diese Höhle sozusagen begeben? Ich hätte ihn ja nicht auseinandergenommen.
Das ist das Ding, das muss man wissen. Die sind großartige Rhetoriker.
Ja. Und
die
das
können,
war ja
die
auch.
Die könnten sich aus allem rausreden. Also musste sie wirklich.
Das war ja auch. Das war ja auch.
Ja, gerade die Konservativen, die haben ja meistens keine eigene Haltung oder aber so. Die wollen einfach nur, dass also bleibt, wie es ist. Also müssen sie
das
irgendwie.
Und ich glaube, und das ist wirklich voll der wichtige Punkt. Wenn dein Interesse ist, den Status quo aufrechtzuerhalten, dann argumentierst du ganz anders als die Leute, die halt Veränderungen wollen. Weil wir kommen, und das war wirklich, und ich habe mich vorher versucht, mich irgendwie so darauf vorzubereiten und so, aber du kommst da ganz anders rein, weil ich habe mein Interesse ist, und ich bin kein politischer Journalist wie du, aber mein Interesse ist, zu zeigen, so auch wir, auch Leute, die so aussehen wie ich, haben eine Bühne verdient und sollten irgendwie diese Themen mit denen irgendwie besprechen können auf Augenhöhe. Sein Interesse ist einfach nur zu warnen, was auch immer von seinem Public Image übrig ist, das irgendwie zu wahren und sonst nichts.
Er ist halt kein guter Fachpolitiker, er hat nicht viel Ahnung, er ist nicht lange genug
würdest
im Bundestag.
Würdest du sagen, ja?
Gibt doch fast nur Juristen im Bundestag. Also er hat ja gerade ein Examen oder so gemacht. Also er hat ja nicht viel, aber er hat seine Rhetorik. Also er kann sie gut verkaufen und das reicht halt bei der Union. Ja, bei Linde ist es genauso.
Deswegen, ich finde das auch so da wieder der Vergleich. Ich finde, weil deutsche Politik lange nicht so personenbezogen ist, also bis eben auf diese Handvoll um Amthor und Lindner, die wirklich eher sich in den Vordergrund stellen als die Partei. Bei den meisten Deutschen ist ja wirklich die Partei, vielleicht kennst du mal 1, 2 Namen, die Kühnersten, Baba hier. Das ist ja auch in Amerika ganz anders. Du kennst alle Politiker sind ein Household Name von AOC. Klar, mit der Squad ist nochmal anders. Aber da ist es, ich finde immer so, erst sind sie Personen, die dem öffentlichen Leben beiwohnen und auf Instagram Live im besten positiven Falle bis dann eben Fox News. Aber die sind ja wirklich immer im Scheinwerferlicht, die stehen immer vorne und sie vermarkten eigentlich immer eher sich als Person, bevor die Partei, die
aber
hinter denen steht.
Aber das liegt genau da an dem Wahlsystem.
Genau,
also die werden ja immer direkt gewählt. Genau. Und hier kann sich Amthor auch hinstellen und sagen, mir scheißegal, ob ich direkt gewählt werde, ich komme dann über die Liste rein.
Aber deswegen, ich glaube, daran liegt es, dass in Deutschland es halt wirklich so wenige gibt, die sehr viel A, sehr gut im Medien trainiert sind und B, auch eben sehr medienpräsent sind, sind die, die das halt auch wirklich auswählen, die merken, das ist meine Stärke, wie im Lindner Amtor, und eben auf der anderen Seite in Amerika, wo das einfach mandatory ist.
Ja, das Problem in Deutschland ist, das ist jetzt quasi die Quintessenz, wir haben ein Rhetorikproblem auf der linken Seite.
Ja, 100%. Ja.
Also wir haben die AOCs und so weiter, haben wir alles nicht.
Ja. Das sehe ich genauso.
Es gibt zum Beispiel Janine Wissler, die wird jetzt neue Chefin der Linkspartei. Die ist zum Beispiel, die ist ideologisch, mit der kann, also die ist krass. Ja. Aber die wird ja jetzt schon bekämpft wieder, ne?
Ja, weil sie,
so Trotzkistin und so weiter.
Aber
also was
wem?
Sie früher mal war oder so
von
weiter.
Von wem bekämpft, wenn du sagst bekämpft?
Ja,
von
Mainstream.
Mainstream-Medien, ja.
Aber meine Frage ist, glaubt ihr, oder...
Muss er gleich geframed werden, damit du das über Jahre nicht vergisst. Ja, ach so, eine Linksextremisten am besten noch.
Aber glaubt ihr, seht ihr diese Entwicklung für Deutschland auch? Weil ich habe jetzt so, weiß ich nicht, man sieht Aminata Touré, man sieht, es gibt so ein paar Köpfe, die jetzt so durchscheinen, die vielleicht dann auf diesem politischen Parkett nicht krass die EntscheidungsträgerInnen sind, aber die trotzdem irgendwie über ihre Personal Brand, sage ich jetzt mal, oder über die Inhalte, für die sie halt stehen wollen, schon irgendwie so ein Alleinstellungsmerkmal haben.
Das
sehen wir eine Entwicklung in Deutschland, dass es auch so ein bisschen dahin geht wie in Amerika, also dass es sehr personenbezogen ist? Oder?
Nee, das glaube ich nicht. Das liegt an unserem Wahlsystem, dass wir halt nicht so personenfixiert sind. Weil nur die Hälfte des Bundestages wird direkt gewählt, die anderen entscheiden die Parteien. Aber ich sehe das schon, dass die alle diverser werden müssen, weil einfach der Zeitgeist sich gewandelt hat. Aber im Grunde, da sind wir bei der Rhetorik, die sagen alle, ja, hier auch bei der CDU, ne, Parität und Frauen und so weiter. Und naja,
aber eigentlich Frauen.
Wir müssen auch auf Landesliste, keine Ahnung, ne, hier Mann, Frau und dann, ja, aber ihr wisst schon, dass die allermeisten aus der CDU und CSU direkt gewählt werden und das sind immer Männer. Ja, also müsstet ihr eigentlich bei den Direktmandaten immer Frauen aufstellen. Nee.
Ja.
Kandidaten, da wird der Beste aufgestellt.
Der Beste ist zufälligerweise ein weißer Mann.
So, und dann kann die CDU vielleicht in 4 Jahren so tun, ja, wir haben doch auf unserer Liste hier Mann, Frau, 50%. Ja. Wir sind genauso progressiv wie die Linken und die Grünen, aber am Ende kommen dann trotzdem wieder die Männer.
Ja. Hast du, erstmal, wen wirst du wählen?
Weiß ich nicht.
Wirst du nicht links wählen? Garantiert links wählen?
Nein.
Bei der Bundestagswahl?
Nein?
Hast du auch schon mal nicht links gewählt?
Ja, klar.
Ja.
Ich habe, glaube ich, erst einmal überhaupt in meinem Leben links gewählt.
Was hast du denn?
Aber was werdet ihr denn wählen?
Links.
Können wir kurz darüber reden?
Aber nur.
Und du?
Also eigentlich muss man die Grünen wählen, wenn man taktisch wählt.
Nee,
oder?
Also ich will keine Partei, die potenziell mit der Union koaliert.
Ja.
Das ist die Grüne.
Aber dann
kann man nie die Grünen wählen, glaube ich, oder?
Wie wählt denn dann die FDP?
Ja, wenn du die Grünen wählst, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du mit der CDU aufwachst. Ja.
Aber das ist doch taktisch wäre es doch besser, die zu wählen, damit sie wenigstens.
Nee, taktisch, also wir sind uns, glaube ich, einig am besten und realistischen, was einigermaßen realistisch ist, wäre ja noch Grün, Rot, Rot. So, und wenn du aber nicht willst, dass du eine Stimme einer Partei gibst, die am Ende mit der Union koaliert, dann kannst du nur eine von den drei wählen.
Ja,
oder halt
SPD.
Links von der Linkspartei.
Aber die SPD gibt es ja gar nicht mehr.
Nein, die SPD war nicht die falsche Antwort.
Da bist du denn bei der Linkspartei. Weil wenn du die SPD wählst, die wollen unbedingt in die Regierung, die machen es auch mit der Union.
Stimmt, ja, okay, verstehe.
Und die Grünen wollen unbedingt in die Regierung, machen es auch mit der Union. Also wählst du, wenn dann die Linken, damit die stark werden. So dass die quasi zusammen, die drei zusammen, eine Regierung
bilden. Aber werden sie ja nicht, oder? Also realistisch
warum?
Ist es. Nee?
We don't know that.
Du, die Pandemie, wir sitzen jetzt hier Anfang Februar. Warte mal bis Ende März. Also da kann sein.
Apropos Pandemie, ich möchte auch mal ganz kurz sagen, wir sind hier, wir sitzen in einem
guten
Abstand miteinander.
Ich wurde gestern getestet.
Ja. Tilo wurde getestet, Ari wird laufend getestet. Wir sind ein
Haushalt. Ich bin ein laufender Corona-Test.
Bitte schickt uns keine Hassnachrichten.
Wir haben alle Masken hier auf.
Schäuble, lass es sein. Ich würde gerne kurz auf die Linken zu sprechen kommen, weil ich das Gefühl habe, was macht man denn da? Also wenn man links ist ja so ein, also unter die Linke in Anführungsstrichen fallen ja so viele verschiedene Strömungen, die ich zum Beispiel überhaupt nicht sympathisch finde oder mit denen ich mich überhaupt nicht identifizieren kann. Wie kann man denn links sein in diesem Land und trotzdem noch Hoffnung haben?
Ja, du darfst halt nicht links sein mit der Linkspartei.
Ja, mit der Linkspartei. Ne?
So. Da sind ja die jetzt was zu sagen haben, entweder so Sarah Wagenknecht-mäßig schon fast schon außen vor und zu
das
Recht
noch mal
jetzt
eine eigene Folge
zu Recht jetzt nicht mehr in der Position oder das sind die besseren Sozialdemokraten. Also ich finde Bodo Ramelow, weiß nicht, ob ihr den kennt, Thüringens Ministerpräsident, einzige
Linke. Schon mal gehört, we're on Clubhouse.
Der wäre der perfekte SPD-Vorsitzende. Der ist eigentlich ein SPDler.
Bist du, seitdem du deine Arbeit machst, politisch desillusionierter? Oder wie ist dein...
Nee, das versuche ich, um alles in der Welt zu vermeiden.
Und wie machst du das denn aktiv? Weil ich meine das wirklich ernst. Ich finde das voll schwer, ehrlich gesagt, wenn man so viele, nicht Einsichten hat, aber wenn man sich so viel damit beschäftigt, nicht am Ende des Tages irgendwie so...
Weiß ich nicht.
Oh mein Gott, what the fuck.
Man bildet sich ja trotzdem auch immer weiter und guckt sich andere Länder an und wie das da funktioniert. Und wenn in Amerika eine AOC hochkommen kann, dann sage ich mir, okay, wir sind zwar ein bisschen spät dran, aber ich bin mir sicher, in 5 oder 10 Jahren gibt es dann auch andere hier in Deutschland, die das, also wir müssen einfach warten. Wir sind ein fucking konservatives Land. Das ist immer das,
was Leute vergessen über Deutschland, ne?
Ja, wir sind...
Also, nö, ich nicht.
nee, aber wirklich, also in der Wahrnehmung habe ich oft das Gefühl, oder wie wir den Diskurs führen, wird oft so getan, als ob
die Medien machen da ja mit. Also die Medien machen ja immer mit, das ist immer der größte Mythos, die CDU nennt sich die Mitte und die Union und die Medien machen da ja mit. Ja, also wer ist da mit rechts von der Mitte, wo du denkst, rechts von der Mitte ist die CDU, rechtsradikal ist die AfD, aber die CDU und CSU sind ja auch Rechte. Mhm.
Die FDP liegt noch dazwischen.
Ja, genau. Und die SPD... woran misst du Parteien und Politiker an ihren Taten und nicht an ihren Worten? Und dann ist die SPD auch so.
Ja.
Hast du irgendwelche
die Grünen teilweise auch?
Hast du so Coping Mechanisms?
Ja.
Weil du weißt, worauf ich hinaus will. Also,
damit man nicht frustriert nach Hause geht und irgendwie heult und so.
Genau, du machst das ja natürlich noch viel mehr als wir, weil du da ja anscheinend auch einer der Besten in diesem Land bist. Aber alleine ich mit meiner, also ich habe jetzt Journalismus studiert, genau. Nee, ich habe Journalismus gelernt und habe irgendwie im weitesten Sinne mit Journalismus zu tun. Aber sogar mir reicht die einfache, reicht es aus, wenn ich einfach nur die Zeitung, die Süddeutsche lese jeden Tag, traurig zu werden und depressiv zu werden und depressive Momente zu haben, weil ich oft das Gefühl habe, ich kann nichts ändern. Und so geht es, glaube ich, vielen Leuten, die sich auch dann, ich will nicht sagen, dass die Leute Politik verdrossen sind, sondern dass man oft das, dass es einfach eine Hilflosigkeit da ist und man sich ständig mit diesen Themen beschäftigt.
Aber das ist ja das Ziel zum Beispiel der Konservativen. Dass du
dieses Gefühl bekommst,
dass du das Gefühl bekommst, du kannst eh nichts ändern, weil dann haben sie ja gewonnen, weil sie wollen nichts ändern. Mhm. Also wenn du resignierst und aufgibst,
dann, aber müsste dann nicht jemand wie du in die Politik zum Beispiel?
Nee.
Oh, gute Frage.
Nee, aber mein Coping-Mechanism ist keine Erwartung zu haben. Also ich gehe nicht hin und sage, ich erwarte jetzt aber von Merkel, dass sie mir das und das sagt, sondern einfach gar nichts erwarten, sondern einfach die Frage stellen, weil sie relevant ist und dann mal gucken, was kommt und nicht, okay, jetzt wird sie wird doch jetzt hoffentlich und dann bist du enttäuscht, du wirst immer enttäuscht sein. Oder irgendwie an das Gute glauben. So, Bundesregierung, ihr habt jetzt eine Maskenpflicht und jetzt werdet ihr auch wenigstens mal die Ärmsten bearmen, die sich keine Masken leisten können, das geben, oder? Und denkst du, ja, die müssen natürlich.
Also nicht naiv sein, wie dein Name. Yep. Der Name deiner.
Ja, genau.
Okay. Ich finde es so schön. Ich will eigentlich noch 3 Stunden weiterreden, aber ich will trotzdem wissen, was ist dein Ausblick so? Wie sehen die nächsten 8 Jahre?
Also das
für Kilo was? Nostradamus
Jung. Nee. Das finde ich unmöglich zu beantworten, weil ich glaube, die nächsten zehn Jahre werden hammerhart. Wir sind gerade, glaube ich, am Anfang.
Von was?
Des Anfangs einer riesengroßen Krise. Okay. Die Wirtschafts- und Weltwirtschaftskrise steht uns erstmal bevor, weil jetzt sind ja alle Wirtschaften, die Ökonomien in Europa und Amerika richtig schön betäubt. Mit all der möglichen Staatshilfe, die wird irgendwann auslaufen, die Insolvenzverfahren werden irgendwann eintreten, eine Menge Leute werden arbeitslos werden. Also ich möchte jetzt nicht in die Regierung gehen und da Kanzler oder Kanzlerin werden.
Darf ich das zu Amerika? Darf ich das zu den USA fragen?
Das gibt es mal direkt an Außenreporter.
Was glaubt ihr, genau, Ari ist unser Amerika-Experte und USA-Experte. Was glaubt ihr denn, was sich mit... Bitte. Was wird sich denn mit Biden ändern? Habt ihr das Gefühl, ihr lacht.
Gar nichts.
Gar nichts?
Nein. Also, das haben wir ja letzte Folge auch schon so ein bisschen. Natürlich, ich habe null Erwartungen an Biden. Ich bin überrascht, dass momentan Biden nicht wirklich komplett die Obama-Biden-Regierung bis jetzt spiegelt, sondern wirklich ein bisschen progressiver ist. Also manche Sachen, so wie, dass sie mehr in Shelter für Obdachlose und so was. Es gibt schon so ein paar progressive Ideen oder auch so die Umwelthilfe geht wirklich Richtung, was du auch von Sprache von AFC so zum Green New Deal hörst und sowas. Es gibt ein paar progressive Zugeständnisse, manche auch, die ich nicht erwartet hätte, aber natürlich ist Biden einfach nur die andere Seite von Obama, wie es schon damals war.
Und bei Obama war ja immer der Rechte.
Ja.
Also da war er auch der Konservative, ja, der die weißen konservativen Wechselwähler abholt. Ja, ich erwarte da auch jetzt nicht so viel. Und ja, wenn du die anguckst, gibt ja irgendwie so die fünf großen Sachen, die sie angehen, jeden Tag so ein Plan und so weiter. Und das Wichtigste, was sie angehen müssen, ist unser fucking Wirtschaftssystem, der ja zur Pandemie geführt hat, ne, Ausbeutung der Natur und Klimawandel, das gehen sie nicht an. Also sind sie auch immer noch Kapitalisten.
Deswegen.
Und es sind beides. Also die einen, die Republikaner, sind einfach faschistoide Kapitalisten und die anderen sind demokratische Kapitalisten. Aber unser Problem ist ja dieser Kapitalismus und den lassen sie unangetastet. Und solange da eine AOC oder so weiter nicht rankommt. Also das ist meine Hoffnung bei Amerika. Es könnte sein, dass AOC in 4 Jahren zur Wahl antritt oder so.
Ja.
Und dann, wenn AOC das macht, glaube ich, passiert dann irgendwas in Deutschland auch. Weil wir gucken uns das immer so krass ab, finde ich, von Amerika.
Also man merkt ja auch jetzt so mit auch Cori Bush, die hat jetzt nach 2 Wochen Kongress schon so einen Einfluss, ob es über Social Media ist, aber auch im Kongress, die wirklich eine Radikale ist und die wirklich viel macht, die auch wirklich sagt, die auch bei vielen die Erste ist, die jetzt sagt, die Hälfte der Kongressabgeordneten Republikaner sollten eigentlich zurücktreten oder reicht sogar irgendwie Policies ein, dass die aus dem Kongress entfernt werden. Also es ist wirklich toll zu sehen, wie diese ganzen jungen, sehr progressiven, sehr linken, ob es Jamal Bowman ist oder wie gesagt Cori Bush, dass die gleich so einen Impact haben. Ja. Also die
das würde ich mir halt auch für Deutschland wünschen, aber unser System ist halt ein anderes. Es gibt eigentlich nur eine, die ich da herausstellen würde, ist lustigerweise eine Grüne hier, Shanan Bayram aus Berlin, die Nachfolgerin von Ströbele. Ja. Die kann machen, was sie will, die kann gegen ihre Partei sein und den Mittelfinger zeigen, wenn sie da mit der Union wieder irgendwas machen wollen, weil sie unabhängig ist, weil sie ein Direktmandat hat. Die wird von Kreuzberg und Friedrichshain gewählt.
Und
da kann die Grüne Partei sagen, wir wollen dich aber nicht, können sie ja nichts machen.
Deswegen, darauf poche ich ja immer. Also das ist ja immer so meine Diskussion, die ich mit so vielen habe, dass so viel man Beef mit dem amerikanischen Wahlsystem hat und so viele Schwierigkeiten es da auch gibt, dass es ein Zwei-Parteien-System ist. Dieses Empowerment von einzelnen Personen, ja, kann auch sehr negativ ausfallen, aber kann eben auch der Offspring sein von einer wirklich tollen Bewegung in den letzten 4 Jahren durch die Squad im Kongress, die wirklich eben nicht sich an die Parteiobrigkeit halten aber muss.
Aber lustigerweise muss man auch wieder zugestehen, nur in bestimmten Bereichen des Landes möglich.
Natürlich.
Durch das Gerrymandering, genau. Also die Wahlkreisneuziehung und so weiter. Darum ist AOC halt nicht aus Kansas sondern aus New York,
genau,
wo die Demokraten gewinnen. Ja. Also da ist es wichtiger, dass sie die Vorwahl gewinnt und dann hat sie das
Es geht da nur um die Vorwahl eigentlich,
aber dann,
das eigene Establishment zu besiegen.
Dann ist doch direkt meine Frage, wer ist denn die deutsche AOC?
Gibt's nicht. Nicht mal annähernd.
Leute, Mann, ich hab mich so auf diese Frage gefreut.
Das ist ja das Problem. Wir haben die gegenteilige Entwicklung. Die jungen Leute, die bekannt sind Amthor und so weiter. Das sind unsere rechten Ausleger.
Ja.
Hier ist mein Ding. Ich glaube, also kleiner
Plug. Ich schäme mich übrigens. Ich habe den bekannt gemacht damals. Also ich glaube, Böhmermann hat den bei mir entdeckt. Ich habe den damals genommen, weil er der jüngste direkt gewählte Abgeordnete der Bundestags war.
Schäme dich.
Du hast Amthor zu verantworten. Das
ist ein
bisschen. Ich möchte gerne ganz kurz an dieser Stelle Brand New Bundestag
pluggen. Und er ist sowieso aus MacPom, darum habe ich ihn auch genommen, weil ich bin ja auch aus MacPom.
Ich möchte gerne an dieser Stelle Brand New Bundestag pluggen, weil ich glaube, dass sie gute Arbeit machen und dass die den Bundestag diverser gestalten wollen und eben halt so diese they want to cut out the middleman, also nicht du musst jetzt nicht diese krasse Partei irgendwie hinter dir haben, du musst nicht Social Media komplett ausgedribbelt haben und verstanden haben, sondern hey, wir geben dir irgendwie alles mit, was du brauchst, um deine Inhalte, die wichtigsten, also das Wichtigste sein sollten, nach vorne zu bringen.
Also rein theoretisch wäre das alles möglich. Also wir haben ja 300 Wahlkreise für den Bundestag in Deutschland. Wir könnten in 300 Wahlkreisen geile Leute aufstellen, aber die müssten dann halt auch gewinnen. Und die Leute, das vergessen wir halt immer, oder wir bilden uns immer ein. Erstens, je älter man wird, desto irrelevanter sind die politischen Inhalte. Das heißt, die Leute, Oma wählt halt CDU.
Weil sie ist schon immer gewählt.
Ich halt CDU und wer ist da jetzt Direktkandidat? Ja, mir egal, ich mache auch CDU.
Ja.
Die befassen sich damit gar nicht. Also so ein Prozess, Brandon im Bundestag finde ich super, aber die müssen sich klar sein, das müssen sie 10-12 Jahre machen.
Ja, das ist, glaube ich, ein Marathon und kein Sprint.
Da sind wir wieder bei Erwartungshaltung. Mhm. Es gehen halt viele so rein, ja, wenn wir das jetzt nicht schaffen, ist alles verloren. Das ist genau im Klima, ja. Also klar, es ist eigentlich schon viel zu spät, aber trotzdem jetzt zu sagen, jetzt die Flinte ins Korn zu werfen und zu sagen, okay, dann ist 2050 die Welt 4 Grad wärmer und dann kann gar keiner unserer Kinder mehr leben. Ja, dann kämpfst du halt trotzdem für die 2,5 Grad, obwohl das auch schon scheiße ist.
Jetzt erzähl uns doch mal bitte eine Geschichte, Thilo, die noch keiner weiß. Ein Geheimnis über irgendeinen Politiker, irgendwas, was du bei einem Handschlag oder beim Bier mit irgendwem, als du mit Spahn im Berghain warst oder so. Irgendwas, was, du musst uns das jetzt geben.
Ich möchte ganz kurz, also nach der Geschichte möchte ich gerne, dass wir alle uns gute Covid-Entertainment-Tipps
geben. Das machen wir, aber ich möchte vorher einmal...
Aber danach, also...
Etwas, was du noch nie irgendwo erzählt hast. Gut, du erzählst ja nicht viel, weil die laden dich ja nicht ein, weil sie Angst haben, aber irgendwas, nee, aber was die Zuhörer hier drinnen.
Es gibt einen Handschlag mit Markus Söder, dass er mir ein Interview gibt, was seit 2 Jahren blockiert wird. Und
ist das ein Handschlag mit dem Teufel?
Und
ja.
Mir ist aufgefallen, das ist eine Menge, ja nicht eine Menge, aber es gibt viele unvorsichtige Politiker, schwule Politiker, die, wenn sie besoffen sind, bescheuerte Nachrichten schreiben, wo die man gegen sie verwenden kann.
An dich hast du schon so, hast du so...
Ich habe eine Nachricht.
Oh mein Gott.
Ich habe eine Nachricht von einem, wir können ein Interview machen, komm mal vorher zu mir, ich koch was und du bist mein Dessert.
Oh Gott,
das hab ich, und der ist so doof gewesen, hat das schriftlich. Ich hab's schriftlich.
CDU-Politiker?
Ja.
Screenshot.
CDU-Politiker?
Ja. Das sage ich nicht.
Nein,
es ist kein CDU-Politiker. Shit.
Okay, wir lachen jetzt darüber, sorry, dass wir darüber lachen.
Es gibt aber auch CDU-Politiker, die Gangbang-Party schmeißen und so weiter.
Ja. Leute, das ist alles, I'm a head out.
Das ist da würde ich gerne die Nummer fragen. Okay. Nee,
die Nummer.
Aber bei Frauen würde man
die Retter machen. Du bist, glaube ich, nicht eingeladen.
Ach so, das sind schwule Männer.
It's not for you, okay? It's not for you.
Ja.
Also dir passiert das auch.
Ich möchte jetzt gerne wissen, einmal, jeder sagt in einem Satz, wie wir uns unsere Gesellschaft in der Zukunft vorstellen. I don't know why I did this. Aber keine Ahnung. Guck mal, lass uns doch vielleicht einen Satz sagen. Ich möchte gerne was Persönliches machen. Ich möchte gerne, dass wir nicht immer auf diesen...
Ich wäre für Orgien.
Ich hoffe, dass ihr versöhnlich antwortet.
Orgien, ich bin da immer auch im Privaten sehr dahinter, dass man Orgien nach vorne bringt.
Ari, können wir das rausschneiden, oder?
Aber da habe ich jetzt von Thilo gelernt und das habe ich auch mein Leben lang gelernt. Oh. Ich erwarte nicht zu viel. Was soll ich denn erwarten von der Zukunft? Ich hoffe, dass Menschen nicht mehr umgebracht werden wegen ihrer Hautfarbe, dass Sexualität keine Rolle mehr spielt, dass Leute so sein können, wie sie sein wollen, dass wir nicht mehr über Gender debattieren. Ich will, dass einfach Menschen nett zueinander sind. Und dass hoffentlich Thilo irgendwann mal arbeitslos wird, weil eben es niemanden mehr gibt, den er konfrontieren muss. Ja, das ist
Amen.
Traurig, aber okay. Was ist deine Vorstellung von unserer Zukunftsgesellschaft?
Ich denke mal den Klimaweg und erwarte das, was gemacht werden muss, dass wir in 10 oder 15 Jahren hier eine CO2-neutrale Gesellschaft sind. Weil wenn wir das schaffen, dann können wir den Rest auch noch schaffen. Das impliziert natürlich, dass wir unser fucking Wirtschaftssystem endlich ändern, was dazu führt, dass wir wahrscheinlich auch ein anderes Sozial- und Gesellschaftsgefüge haben werden.
Ich sag's, wie es ist. Ich habe keinen Bock mehr auf weiße Menschen als Gatekeeper. Thank you. Welcome to my TED Talk. Das war's.
Ich glaube, die Trump-Familie übernimmt Amerika in 4 bis 8 Jahren. Ein Weltkrieg bricht aus. Und in 10 Jahren sind wir alle
lebensbejahend.
Tot. Lebensbejahend. Ach so war's gemeint. Okay. Ich glaube, das
hätte ich jetzt auch bringen
können. Ich glaube, alle werden sich verstehen. Wir sehen keine Farbe mehr. Kein Geschlecht.
Fuck you. Komm, dein Mikro ist aus.
Ich wollte den Gegenpart zu euren positiven Wischwasch hier.
Ja, das war doch die Aufgabe jetzt.
Ich habe die Aufgabe war so klar. Was ich sagen. Ich habe gedacht, wir sagen einfach was. Dann kommen wir jetzt zu Covid-Entertainment-Tipps. Yes. Wir haben nämlich immer so eine Sparte Covid-Entertainment-Tipps. Jeder sagt was wir geguckt haben in der letzten Woche, in der vorletzten Woche.
Oder vorhaben zu gucken,
gelesen haben. Es kann alles sein. Schönes Gedicht.
Alles.
Ich würde gerne anfangen. Ja.
Weil ich habe nämlich diese Woche dank einem Kollegen was kennengelernt, was ich gestern angefangen habe zu gucken. Temptation Island USA.
Ist das eine Reality-Show?
Das ist Reality-TV und das ist vielleicht eine der besten Reality-TVs, die ich je gesehen habe.
Geht es um Sex, Orgien?
Ja, es geht um Sex und Orgien.
Na, was?
Das ist wirklich alles mit drin.
Hallo?
Das ist deine Show. Und es ist so Couples gehen eben dahin und die werden eben immer getemptated. Also die da sind dann so...
Machen die einen Schnelltest vorher?
Die machen, glaube ich, viele Schnelltests, aber alles. Aha. Komplettes Spektrum wird da abgefragt. Also da gehen so Couples halt, acht verschiedene Couples oder sowas und die werden dann eben immer getemptet von Sexworkern drinnen oder anders rum.
Und auf jeden Fall. Danke für diesen Beitrag.
Lass mich doch fertig erzählen, das ist mega gut. Also die Show. Nee, das war's eigentlich schon, ich bin fertig. Aber guckt euch das schon an, wenn ihr unterhalten werden wollt.
Ich würde es gerne zweiteilen. Ich würde mir auf jeden Fall Thilos Sachen angucken, jetzt wo er da ist. Wir sind so das Gegenteil von Journalismus, ne? Wir haben hier einfach so keine einzige kritische Frage gestellt. Ich würde die Show gucken, die wir jetzt vor zwei Tagen mit Anna unter anderem auch aufgezeichnet haben, die ich selbst produziert habe in der Kanak Film Berlin GmbH.
Kann ich den Namen nennen?
Ja.
Five Souls.
Five Souls heißt sie, die ist mit Hartnett Tesfai, mit Selma Boabeng und Natasha Kimberly als Haupthosts und wir laden uns immer noch mal zwei Gästinnen ein und reden über Beziehungsthemen, geht ab 18.02. online.
Ja.
Auf YouTube oder wo?
Auf YouTube, genau, ist für den SWR, geht auf YouTube online und wird es auch auf Instagram geben. Das ist
Funk dann, ne?
Nee, das ist, Zielgruppe ist 30 bis 40. Mhm. Also wir, migrantische Perspektiven auf dem absteigenden Gast. Ast.
In Südwestdeutschland.
Der absteigende Gast ist ein schöner Sendungstitel.
Apropos. Dein Covid-Entertainment-Tipp würde ich gerne. Wenn wir bei
Reality-TV sind, fällt mir ein, ich habe den letzten Monat The Amazing Race lieben gelernt. Das ist auch so eine amerikanische CBS-Serie. Wow. Yes. Die gibt es irgendwie schon seit 30 Staffeln oder so weiter. Aber das ist geil, weil...
Worum geht's da?
Sowas würde ich am liebsten auch machen. Ja, jede Folge fliegst du mit deinem Partner vom Land zu Land und musst da irgendwelche Aufgaben in den Städten machen. Und am Ende darfst du nicht Letzter sein. Dann kommst du weiter und das geht irgendwie zwölf
Würdest Folgen. Du sowas machen? Würdest du so eine Show machen? Ich habe jetzt eine Produktionsfirma, ich habe es ja noch nicht aufgenommen.
Die meisten Sendungen, die ich mag, würde ich gerne selbst produzieren, aber nicht selbst machen. Aber Amazing Race würde ich mit meinem Kumpel zum Beispiel machen.
Würdest du bei einem Format mitmachen, was nichts mit Politik zu tun hat? Ja? Gut. Okay.
Ja, aber zum Beispiel hier so Dschungelcamp hätte ich auch gerne produziert oder moderiert früher. Oder hier amerikanisches Big Brother. Also es wird immer, die deutsche Big Brother-Variante ist ja immer bescheuert, weil da die Zuschauer abstimmen, wer rausfliegt und dann acten, also spielen die Bewohner quasi für den Zuschauer nicht unter sich. Und in Amerika ist es ja alles nur abgekapselt. Unter sich, ja. Die beschmeißen sich selber raus. Das ist ein Psychospiel. Es ist wahnsinnig interessant. Mhm. Also Big Brother US würde ich empfehlen und Amazing Race. Und als Serie habe ich letztens gerade entdeckt Counterpart. So zwei Staffeln, 20 Folgen mit J.K. Simmons, einem meiner Lieblingsschauspieler. Und das spielt in Berlin.
Ari schreibt sich auch. Ich schreibe auch gerade auch.
Während des Kalten Krieges haben die in Berlin ein Tor zur Paralleluniversum aufgemacht. Und J.K. Simmons trifft dann seine Kopie und das ist wahnsinnig. Das hört sich total absurd an.
So ein bisschen wie Fringe, falls ihr Fringe
kennt. Ich habe Fringe nie gesehen, aber das ist es ist eine geile Serie. 20 Folgen, Counterpart.
Okay,
sehr geil. Lief bei Stars.
Übrigens, ich liebe alle Stars-Empfehlungen, weil Stars ist ein Sender, der sich mit Z am Ende schreibt.
Ja.
They're not to love.
Der alte Dschungel wird ja geschrieben von Mickey Beisenherz.
Richtig.
Zu dem wir beim nächsten Mal kommen. Darüber müssen wir reden.
Ist er Gast, oder was?
Ja. Nein, er ist einer der.
Ja, ich weiß, ja klar.
Der ist hier neben Jens.
Sorry. Nee, ich dachte jetzt hier, weil Gast bei euch.
Nein. Also früher wäre es, ja, egal. Mit Jens Olli Haas, der Mann von Sonja Zietlow, schreibt er diese. Mhm. Die wurden ja auch mal mit Brecht verglichen im Feuilleton. Über Mickey reden wir das nächste Mal. Das ist ein alter Bekannter von mir, wirklich ein alter Bekannter. Eigentlich ein sympathischer Typ.
Ich schätze Mickey wirklich sehr. Und
der aber leider hat, als in der letzten Instanz das N-Wort unter anderem gesagt wurde, als Sinti und Roma quasi beschimpft wurden.
Schwarze Leute, also die haben ja nichts
ausgelassen.
Nichts ausgelassen.
Frau,
Das ist für mich auch Diversity, oder?
Spaß. Also ich möchte empfehlen Breaking Even. Das ist eine sechsteilige Dramaserie auf ZDF Neo mit meiner Lieblingsschauspielerin Lorna Ischema. Die ist wirklich sehr, sehr gut.
Oh ja.
Also Lorna Ischema ist einfach eine hervorragende Schauspielerin. Das ist einfach so. Die Serie habe ich noch nicht angefangen, aber die habe ich auf jeden Fall auf dem Zettel. Aber ich empfehle sie trotzdem.
Du produzierst die selbst.
Das heißt, du Killing Eve? Ich.
Ja, ja, oh, sehr gut.
Sie ist nicht lesbisch, das hat mir so ein bisschen, hat mich das...
Sandra auch?
Das, nee, die Blonde ist leider nicht lesbisch, ja.
Die Schauspielerin.
Ja, ich habe mir Hoffnung gemacht, ja, als bisexuelle
sie
Frau...
zu deiner Orgie einzuladen.
Ja, und dann...
Warum ist das immer ein Orgien-Talk, Leute?
Ich weiß es nicht.
Das ist ein Family-Friendly-Podcast. Ist das ein Running-Gag hier,
oder? Es ist ein Running-Gag in meinem Leben.
Wolfgang Schäuble, denke
ich. Jedes Mal muss ich das... Okay, also, warte mal, ich war noch gar nicht fertig. Breaking Even...
Even.
Doch, okay. Ist doch Breaking Even. Genau, Breaking Even empfehle ich auf jeden Fall. Und ich habe es letztes Mal auch schon, Belle of the South, habe ich auch empfohlen. Mm. Und ich empfehle es nochmal, weil jetzt habe ich mir die dritte Folge gegeben. Oh mein Gott.
Das war, es ist mega gut.
Es ist wirklich die beste, also ich sag das ungern, aber es ist wirklich die beste Serie, die ich jemals geguckt habe.
Oh, da muss man noch ganz kurz, oh Gott, wir hören eigentlich auf, ne? Aber die Golden Globe Nominierung kam ja raus und da müsste ich mich nochmal kurz echauffieren drüber.
That's the rant of the day.
Weil die mit Abstand beste Serie des letzten Jahres von Michaela Cole,
I May Destroy You,
mit wirklich die mit Abstand beste Serie des letzten Jahres. Ja. Also eine der, Michaela Cole ist eine der talentiertesten Menschen auf dem Planeten.
Was? Ist sie?
Die wirklich diese Serie, die HBO und BBC, glaube ich, in Co-Produktion zusammen produziert haben. Sie hat sie geschrieben, produziert und Hauptrolle gespielt und hat vor allem ganz viele eben private Einflüsse da reinspringen. Es geht eben um Vergewaltigung und wie Frauen damit umgehen, aber auch Männer, schwule Männer damit umgehen. Ist eine wahnsinnig.
Nicht nur um Vergewaltigung, Serie. Auch viel um Consent.
Genau, es geht viel um Consent und vor allem, wie Consent verstanden wird, wie es ausgelebt wird, wie es ausgenutzt wird. Es ist wirklich brillant, vor allem eben geschrieben und umgesetzt. Und
Kein Golden Globe,
aber vor allem, also das an sich wäre ja, würde man denken, Golden Globe, aber im Gegenzug hat man sich auch gedacht, Emily in Paris, diese Top-Show, die jeder liebt zu hassen, die hat es verdient, die jeder liebt zu hassen, Emily in Paris. Emily in Paris ist
nie gehört.
Die weißeste Show, die Netflix je produziert hat. Und Netflix ist big in business, in weißen Shows. Aber es geht darum, dass Lily Collins so als Werbe-Exec nach Paris fliegt und Paris übernimmt und die Modebranche.
She's not even an executive.
Und die hat einen Golden Globe Nominierung gewonnen.
Sie hat eine Nominierung,
gewonnen.
James Corden wurde mit Preisen oder mit Nominierungen überhäuft. Und wenn man das vergleicht, James Corden, den ich trotzdem auch gerne mag, ich verstehe aber, dass er ein bisschen
verwaltet
wird, dass James Corden so viele Nominierungen bekommen hat und Michaela Cole nicht, finde ich, ist ein Umstand, den ich gerne berichtigen würde.
Ich habe gestern gesehen, dass Small Axe von Steve McQueen nominiert.
Ja, Small Axe ist toll. Aber auch.
Fünfteilige Miniserie über die karibischen Einwanderer
über die London. Sogenannte Windrush-Generation, nach die nach Großbritannien gekommen ist. Ja. Ich habe gestern eine Folge davon gesehen. Und ich kann nur Trigger Warning an alle schwarzen Menschen aussprechen. Du sitzt, also ich saß die ganze Zeit da und habe bei jeder Szene gedacht, oh Gott, jetzt kommt die Polizei, jetzt kommt die Polizei. Und dann irgendwann gibt's eine Szene, wo die dann irgendwie so, wo da irgendwie so ein Polizist reinkommt und ob es völlig unbegründet irgendwie so ein Raid macht und die ganze Wohnung und das ganze Restaurant, ich will gar nicht spoilern, aber das ganze Restaurant, Mongrove heißt das Restaurant, wird auseinandergenommen. Und was der Typ sagt, ich habe es geguckt mit einem Bekannten, sage ich mal, und wir haben beide
Tinder-Date.
Let's speak on this, okay? Und wir haben beide gesagt so, wow, als schwarze Menschen, wir reden schon seit Jahrhunderten.
Ich war ein Schwarzer, dann wissen wir jetzt schon mal wer.
Okay, wir hören jetzt auf. Nee, aber das ist wirklich, also das hat so wehgetan, das zu sehen und zu denken so, darüber reden wir schon seit Jahrhunderten. Zehnten, so. Und es ändert sich nichts. Also alles, was er gesagt hat in dieser einen Szene war, das ist alles, was wir bei Black Lives Matter gesagt haben im Juni 2020. Das ist das, was wir bei Uri Jalloh gesagt haben. Das ist das, was wir immer schon die ganze Zeit sagen und dass es nicht verstanden wird. Hat mich so wütend gemacht. Also einerseits will ich die Serie empfehlen, andererseits denke ich so, oh, it's gonna make you angry.
Fortschritt ist eine Schnecke.
Ja.
Ja. Damit bedanken wir uns recht herzlich bei dir, Thilo. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst.
Es war so schön.
Ich winke gerade mit dir.
Ich winke zurück. Why?
Also vielen Dank.
Ja, vielen Dank,
Tino. Beim nächsten Mal erklärst du mal, wie man Corona-konform datet.
I will
mit
never.
Mit Schnelltests.
Oh, wow.
Orgien Arzt damit ist immer anwesend.
It's awkward for everyone. Vielen Dank, Tilo. Und vielen, also das ist ja etwas Positives. Wir haben uns in der Pandemie kennengelernt über Instagram. Und jetzt sitzt du hier und...
Nicht belästige ich dich.
Shit.
Du hast, er ist mir zuerst gefolgt. Ich wollte sagen.
Ich glaube, während Black Lives Matter oder so weiter, ne?
Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht, aber du bist mir zuerst gefolgt.
Also ich kenne drei das und da bist du einer davon, wo ich, ich glaube, das warst du mit BLM.
Das kann sein, ja. Das mag sein, ja, das kann sein.
Auf dem Rücken von...
Die hat nicht nur wie Janine Kunze sich ein schwarzes Bild gepostet hat und dann so...
So, ja.
Warte mal, hat sie... Ja, ich dachte, die hatte so ein Herz.
Davor hatte sie auch schon mal einen Kachel gepostet. So oder so, Tino, vielen Dank, dass du da warst. Vielen, vielen Dank.
Ja.
Komm wieder, vielleicht hast du ja irgendwann mal wieder Zeit.
Wenn du Bock hast.
Vielleicht lade ich euch auch mal ein. Wir machen ja auch manchmal auch Diskussionen.
Oh, oh mein Gott.
Oh shit, oh shit.
Mhm.
We like all of this. Mhm. Vielen Dank. Meldet euch, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr gehört habt, dass wir irgendwelche Sachen gesagt haben.
Nein, Lob.
Korrigiert uns
Spielt
gerne.
Ihr jetzt noch so Werbung ein? Oder?
Nee, haben wir nicht.
Wir möchten uns bei unseren Sponsoren bedanken.
Tilo Jung.
Leitungswasser. die BVG. Nee,
vielen Dank.
Vielen, vielen Dank.
Ciao.
Und damit auf Wiedersehen.
Tschüss.